ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ja, ja, richtig hart, Alter. Die hatten so einen 10 Liter Pisse-Eimer. Da war dann auch immer randvoll mit Pisse, mit richtig schöner, frischer, nicer, handwarmer Pisse. Und irgendjemand, am besten auch so ein Besowski, musste die dann halt immer ausleeren. Und da kam es dann natürlich hin und wieder zum einen oder anderen Malheur. Habe ich echt oft gehört, die Geschichte mit dem Pisse-Eimer. Und da, wie gesagt, der Proberaum war so low, dass es nicht mal einen Pisse-Eimer gab, sondern nur eine Pisse-Ecke.
Weißt du was? Ich glaube, es ist jetzt schon leicht verzögert.
Leicht verzögert?
Mhm. Schlüpf's mal.
Ist das echt so?
Den hier. Nee, ist okay.
Ist okay.
Ja.
Simon hat wieder Verzögerungsparanoia.
Ja, wie immer.
Verzögerungsparanoia ist eigentlich eine schöne, wie sagt man, eine ärztliche Diagnose. Sie leiden an Verzögerungsparanoia.
Ja, oder Punkbandname natürlich.
Verzögerungsparanoia, das ist richtig geil, so Denker, so Schlaumeier-Punk, wie
genau.
Die sie früher immer genannt haben, so Typen mit so runder Nickelbrille,
ja.
die bevor die Show schon losging, Flyer verteilt haben,
ja, und
Info-Flyer, nicht mal Konzertflyer.
nee, genau, und man sieht so ein bisschen aus wie Blumfeld oder so, aber spielt halt ein bisschen so schluffigen Punkrock.
Ja, so, ich weiß nicht, so die Blumfeld, die sahen für mich überhaupt nicht aus wie Punker, das war für mich auch eine ganz andere Szene, ich rede jetzt eher so von... Ja, so Schlaumeier-Punker, so, weißt du, so, ja, wir hatten so einen in der Stadt, den Namen will ich nicht nennen, aber das war, der war immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Belehren geht. Das ist immer ja Lieblingskategorie, auch von ganz, ganz vielen Subkultur, belehrend unterwegs zu sein.
Oh ja, bin ich immer ganz großer Fan.
Haben wir uns ja auch zum Bildungsauftrag gemacht, Gear of the Dark, es soll vor allen Dingen belehrend sein.
Es soll belehrend sein und natürlich lernt ihr hier, ob euer Musikgeschmack gut oder schlecht ist. Also ganz faktisch betrachtet.
Ganz genau. Es ist früh morgens bei Simon, 8 Uhr morgens.
Mhm.
Und apropos Lehren, heute Simon Havemann, morgens Lehrer, abends voller.
So sieht's aus.
Simon, schön dich zu sehen.
Ja,
hallo.
Dito. Hanno, was geht bei dir?
Was geht bei mir? Stress. Ganz viel Stress. In ein paar Tagen geht's ja schon wieder los. Alter, ich bin gerade von dieser Meshuggah-Tour zurück und habe das Gefühl, ich habe mich kurz hingesetzt. Und ich habe immer, Stichwort Verzögerungsparanoia, ich habe immer das Gefühl, immer so eine Panik, dass ich überhaupt nichts gemacht habe in der Zwischenzeit, wo ich zu Hause war. Dass ich überhaupt nichts auf die Beine gestellt habe, dass ich, wie sagt man, meine Zeit nicht sinnvoll genutzt hätte oder so. Und das muss mir meine Frau dann immer ausreden, wovon redest du so? Und ich kann mich ja auch erinnern, dass wir gleich am Tag, als ich angekommen bin, sofort einen Podcast gemacht haben und da hatte ich schon die Hälfte meiner Steuererklärung im Sack und so. Ich vergesse das dann aber immer, dass ich mich um all die Dinger gekümmert habe und fühle mich dann immer schlecht und dementsprechend habe ich jetzt, wie sagt man so, immer Torschlusspanik und das Gefühl, ich hätte nicht erledigt, bevor ich wieder auf Schicht muss. Also ja, es geht wieder nach Deutschland. Wir spielen eine ausladende Deutschlandtour mit einem Münster-Date. Gibt's noch Tickets, haut rein, liebe Freunde. Und Lübeck, was schon ausverkauft ist. Und dann spielen wir eine exklusive Show in London und in Helsinki. Und dann noch eine irgendwo bei Dresden mit I Hate God, auch auf so einem kleinen Festival zusammen oder so. Und dann ist erstmal ganz lange Feierabend. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Neue Sachen sind in der Mache, zu viel kann ich nicht verraten. Aber es passiert einiges. Aber ja, Stress. Aber das muss ich dir ja sicher wie immer nicht erzählen.
Nö, musst du mir nicht erzählen, aber ich bin, ich versuche mich zu regulieren. Der Stress hört leider nicht
auch
ganz
gut
auf. Oh, danke schön, ja.
Locker irgendwie.
Der Stress hört nicht auf, aber ich sag mal, ich versuche das jetzt so ein bisschen in Bahnen zu lenken, in denen ich mich nicht mehr komplett alle mache. Von daher klappt einigermaßen.
Besser nicht.
Nee, klappt einigermaßen, aber ja, los ist trotzdem viel. Aber ich bin auch jetzt erstmal... Ja, weißt du, es ist gerade so ein bisschen auch so eine komische Phase. Kennst du das, wenn du so ein, wenn du in so einem Vibe bist, wo du mit niemandem so richtig connecten kannst, wo du das Gefühl hast, dass alle sind gerade auf so einem Trip, der dir total auf den Keks geht und du musst so ein bisschen so dein eigenes aus der, so, ja, also auch Leute, mit denen du normal eigentlich immer gut klarkommst, sag ich mal. Aber es ist einfach irgendwie, weißt du? Das ist so mein.
Und manchmal kann man, can't put your finger on it. So manchmal kann man dann gar nicht so richtig sagen, woran es liegt oder so, aber ich weiß genau, was du meinst. Und dann, mich nervt das dann auch immer. Und dann kommt so eine Erschöpfungsphase. In Phase 2 ist dann so, ach, dann leckt mich doch alle. Und dann, aber man, oft haben ja die anderen gar nicht Schuld. Da kann ja oft keiner was für. Die Gründe sind ja mannigfaltig. So, es kann ja. Vielleicht ist aber auch ganz gut, vielleicht geht's dir das auch deswegen gut. Human Detox, Alter. Vielleicht, weil du einfach nicht mit so vielen Leuten gerade sprichst. Das kann auch manchmal angenehm sein.
Ja, das kann es wohl, ja. Aber ja, ich mach so mein, ich zieh so meinen Stiefel durch und alles läuft so einigermaßen.
Aber wenigstens sprechen wir jetzt zusammen. Das ist doch mal was, Simon. Das ist doch immer Balsam für die Seele, oder nicht?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wenn wir sprechen, dann
steht die Welt still.
Dann gibt es Dopaminausschüttungen, also wirklich LKWs voll Dopamin. Ja,
LKWs, Ladung in Kleingärten. Apropos Kleingärten, heute wollen wir sprechen. wir haben eigentlich ein Thema, was wir immer schon mal so angekratzt haben, was aber halt, ich glaube, uns wurde vorgeworfen, wir verlieren die Zielgruppe aus den Augen. Also wir wollen uns natürlich mit Problemen auseinandersetzen, die Everyday's Business sind von den ganz, ganz vielen Musikerinnen und Musikern da draußen von euch. Für uns gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, weil wir uns versuchen, so viel wie möglich davon fernzuhalten. Aber insgesamt natürlich. Ja, zu drücken, das ist, da trifft es noch viel besser, aber insgesamt natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in Sachen Musik machen, Musikerin sein, Musiker sein, es geht, ja, Geschichten aus der Hölle oder eher Geschichten aus der Höhle, das kann man sich aussuchen, es geht um das Phänomen Proberaum, ein unvermeidbares, vermeidbares Übel. Oder wenn ihr vielleicht in der Großstadt wohnt, auch ein endloses Trauerspiel, aber für viele von euch hoffentlich auch zentraler Punkt der Freizeitgestaltung und kultisch verehrter Hobbyraum. Habe ich das schön gesagt, Simon?
Das hast du wunderschön gesagt. Und ich würde sagen, die Wahrheit ist mannigfaltig. Ich habe alles schon gehabt, alles, was du gerade beschrieben hast. Ja, ja, alles, was du beschrieben hast, habe ich gerade, wenn ich so überlege, habe ich alles schon durchgehabt auf jeden Fall.
Das Thema Proberaum, auf jeden Fall aus ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen immer ein Daily Grind. Entweder man findet keinen, man hat einen, findet den scheiße oder man muss den mit 1000 Leuten teilen oder. Und wir haben uns überlegt, ey, wo können wir mal wieder drüber sprechen? Und dann fällt uns ein, ja, eigentlich das Thema Proberaum, das war, und Proben an sich, das kratzen wir immer mal wieder an, aber wir vergessen halt, dass das für viele, ganz viele von euch da draußen halt entweder das wöchentliche Trauerspiel oder das wöchentliche Highlight darstellt. Also dementsprechend, wir wollen uns dem Thema widmen. Proberaum, it's on.
Auf jeden Fall, Hanno. Wie sah dein erster Proberaum aus?
Puh, mein erster Proberaum war natürlich, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber mein erster Proberaum, obwohl ganz, ganz weit entfernt von gut oder perfekt oder sonst was, der beste Proberaum aller Zeiten, weil ich auch die schönsten Zeiten meines Lebens genau damit verbinde, es war im Keller von Buzzys Elternhaus. Buzzy, ich glaube, ich habe ihn hier und da mal erwähnt, sehr, sehr guter Freund von mir. wir durften bei ihm jeden Freitag zwischen 15 und 17 Uhr nach Absprache der extrem alten Nachbarn im Keller Musik machen. Und wir hatten damals ein Duo, da habe ich schon oft drüber gesprochen, mit dem unglaublich witzigen Namen die Dreckspistols. Und haben Deutschpunk gespielt. Ich war 12 und Buzzy war 13. Und dieser Keller war ja eigentlich ja so Rumpelkammer, Abstellraum, vielleicht sag ich mal so 12 Quadratmeter oder so, bis die ganzen Wände waren voll mit Regalen, mit altem Holz und Farben und Werkzeug und so. Und jeden Freitag haben wir uns dann so ein bisschen unser Equipment dahingestellt und dazwischen gespielt. Es waren Steinwände, es war arschkalt, im Sommer war das geil, im Winter eher nicht so geil. Und es klang natürlich wie Ultrascheiße. Das lag aber auch nicht zuletzt daran, dass wir natürlich auch apokalyptisch schlecht waren. Also beyond schlecht. Und das hat es auch so schön gemacht, weil man dann nur reingegangen ist, um halt einfach wirklich, ey, zum ersten Mal hat man so Instrumente in der Hand gehabt und aus Liebe zur Sache. Wie sah dein erster Proberaum aus, Simon?
Mein erster Proberaum, sehr, sehr kurzlebig. Und ich würde ihn fast gar nicht als meinen ersten Proberaum bezeichnen. Und du wirst gleich feststellen, warum. Er befand sich nämlich in so einem Jugendfreizeitheim. Meine allerersten Bandproben habe ich tatsächlich als Schlagzeuger wohlgemerkt. Ich habe in der Schule Schlagzeug AG gemacht. Habe ich mit so ein paar Kumpels, mit so ein paar Kumpels versucht, zusammen Mucke zu machen. Und da waren wir im Jugendfreizeitheim irgendwo in Spandau und in Starken wahrscheinlich. Nee, nicht in Starken, in Spandau. Das war halt eigentlich ein ziemlich guter Raum. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren die Drums sogar auf so einem kleinen Podest, aber in diesem, weißt du, als schüchterner Jugendlicher, jedes Mal abends in so ein volles Jugendheim reinzurennen, wo halt, keine Ahnung, 50 Kids abhängen und einen komisch angucken, war immer nicht so richtig angenehm, muss ich sagen. Und ich glaube, wir haben da nur 2-3 Mal drin geprobt und dann hat auch die Band, die da eigentlich geprobt hat, hat dann, glaube ich, einen richtigen Proberaum gefunden. Und mit Leuten von dieser Band habe ich ja dann tatsächlich auch meine erste Band Acid Breath gegründet. Aber zu dem Proberaum sagen wir gleich mehr. Das war nämlich ein ganz schöner Unterschied auf jeden Fall zu dem Jugendfreizeitheim. Aber ich muss sagen, es ist ja jetzt nicht so skurril. Im Jugendfreizeitzentrum haben natürlich viele von uns und wahrscheinlich auch viele von euch geprobt. Ich habe aber so ein bisschen in der Vorbereitung der Folge rausgehört, Hanno, dass du durchaus ein paar skurrilere Proberäume hattest in deiner Karriere als Musiker, als junger Musiker.
Ja, Karriere, ja. Von der Karriere war ich mit den Zeiten der wilden Proberäume noch ähnlich weit entfernt, wie von ganz, ganz vielen anderen Dingen auch. Aber ja, ich hatte wirklich eine ganz lange Liste von Proberäumen eigentlich. Irgendwann wurde aus unserer Zwei-Mann-Band dann eine Drei-Mann-Band und dann wurde das auch zu laut, weil wir dann einen richtigen Schlagzeuger gekriegt haben. Ich war eher so, ich hatte nur eine Snare und eine Tom, das war nicht so laut und dann kam ein richtiger Drummer dazu und dann wurde es auf einmal sehr laut und dann haben Buzzys Eltern dann gesagt, ey, so geht das auf keinen Fall weiter. Und dann haben wir, wenn ich mich nicht täusche, in dem im Gartenhäuschen von den Eltern vom Schlagzeuger proben dürfen. Das war auch bei uns im Stadtteil, das war nicht weit und so. Und ich weiß noch sehr, sehr genau, wie wir die ganzen Sachen von Buzzys Keller darüber geschleppt haben, zu Fuß über die Straße so oder durch die Straßen. Das habe ich noch ziemlich bildlich vor Augen. Und dann durften wir da im Gartenhäuschen proben. Die hatten eine Sauna und so. Und das war eigentlich total geil, weil das war so ein Gartenhäuschen bei dem hinterm Haus und die hatten eine Sauna und das war alles so in so 70er Jahre Optik eingerichtet, so mit geilen Sofas. Ich glaube, da gab es auch eine Glotze drin und so.
Alter,
Schnappschrank, ganz wichtig. Und das Problem da war, dass es so überhaupt keine Form der Heizung gab. Wir haben mal ein Demo-Tape da aufgenommen, das war Anfang 1996 oder so. Und da kann man hören, da sollte Buzzy mit so einem da haben wir so einen Song gemacht, der so hatte so Heavy-Metal-Anleihen, ja. Und Buzzy sollte so ein Finger-Tapping-Solo spielen. Und damit ging das dann los. Frag mich nicht, warum. Und auf jeden Fall hörst du, wie er sich so ein abbricht. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Und das haben wir auch mal eingespielt damals. Und auf jeden Fall, das ist daran geschuldet, dass ihm halt so kalt war, dass er nicht Gitarre spielen konnte. Und da haben wir dann drin gespielt. Und dann durften wir wenig später von dem Gartenhäuschen, weil das auch viel zu laut war, auf demselben Hof, auf demselben Grundstück in eine richtige Garage, in so eine Autogarage umziehen. Der Vater hat so mehrere Garagen vermietet und eine hat er dann an uns vermietet und dann durften wir dann richtig unseren Proberaum einrichten und das war eigentlich unser erster richtiger Proberaum, wo man halt auch so, den man so eingerichtet hat, so, weißt du, damals ja noch der Irrglaube, dass so Eierschalen total viel helfen, was so Lautstärke nach außen hin betrifft, hat's natürlich überhaupt nicht, weil wir damals schon wirklich unerhört laut waren, wirklich als Kinder schon. Da haben wir dann geprobt, bestimmt 1 oder 2 Jahre, bestimmt, gehe ich von aus. Aber da ging das dann halt los, dass wir uns richtig eingerichtet haben. Irgendwo existiert von diesem Proberaum auch noch ein Home-Video, wo wir mal eine ganze Nacht durchgemacht haben, um Demo aufzunehmen. Und das habe ich leider nicht mehr. Das würde ich mal gerne sehen. Da mussten wir so 14 gewesen sein oder so. Keine Ahnung. Wie war das bei dir? Wie ging es da weiter?
Ich habe eigentlich noch eine Folgefrage. Was heißt eigentlich eingerichtet, richtig eingerichtet? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah euer Proberaum aus?
Ja gut, man muss jetzt fairerweise sagen, das war ein bisschen eine andere Zeit und wir waren auch noch Kinder. Ich hatte, als ich so 14 war, von meinem Vater eine riesige 80er-Jahre-Playboy-Sammlung geerbt. Ja, wollte er wegschmeißen und er hat das ziemlich Gentleman's Agreement-mäßig gelöst. Er hat die so an die Türschwelle gelegt und hat so gesagt, ja, die kommt weg, es sei denn, du hast Verwendung dafür. Hatte ich. Viele wunderbare Jahre an Verwendung und die waren alle brandneu in perfect mint condition und ich werde es mir auch nie verzeihen. Ich habe diese Playboy Sammlung bis ich Ende 20 war extrem gut behandelt und habe sie dann in einem Anflug von absolut massiver Dummheit weggeschmissen in einen Container irgendwo in Hamburg auf St. Pauli in einen Altpapiercontainer. Mega dumm. Ich weiß, tut mir leid. Tolle Frauen, alles natürlich früh 80er Jahre, so also das hat mir sehr sehr gut gefallen bis heute. Der Typ Frau. Und auf jeden Fall waren da noch diese ausfaltbaren Poster. Natürlich war das sehr infantil und alles sehr so, guck mal, nackte Brüste und so. Fand man natürlich total witzig und kam sich super männlich dabei vor. Aber die waren da alle noch drin, diese Pin-Up-Bilder. Und die haben wir alle komplett an die Wand. Also es war wirklich eine relativ kleine Garage, aber trotzdem waren alle vier Wände komplett tapeziert mit diesen Postern. Das heißt, es waren wirklich nur nackte Frauen und hinter den nackten Frauen waren so ein bisschen Eierschalen zu sehen. Und einen Teppich haben wir da reingelegt. That's it.
Ja.
Halt, Moment. Und einen kleinen schwarz-weiß Fernseher.
Nice. Ja, nackte Frauen und Eierschalen, was soll ich dazu sagen? Ihr habt richtig gelebt.
Viel. Alter. Also die Situation ist, kann man sich bildlich vorstellen, ja.
Ja.
Deiner Frage nehme ich das Einrichten. Mhm. Großes Thema bei eurem ersten Proberaum war oder beim ersten richtigen Proberaum. Wie ging es da los? Gleich das ganze IKEA-Programm, ja?
Definitiv. Es war auf jeden Fall total die Riesenaufgabe, die wir uns daraus gemacht haben. Also der erste Proberaum, richtige Proberaum, den wir hatten, war in so einem alten Speichergebäude in Spandau. Direkt am Fluss, eigentlich ganz geil. Das war wie so ein Industriegebiet und du konntest dann in den Probepausen, die man hatte, konnte man so auf der ehemaligen Laderampe sitzen und aufs Wasser gucken. War eigentlich ziemlich geil.
Angeln
hätte man machen können, wenn man geangelt hätte. Und ich bin übrigens letztens da mal vorbeigefahren und es sind jetzt so ganz schicke Wohnungen. Die haben daraus so ein...
Natürlich, ja, was wen so, wird's ja, überraschen?
Große Überraschung auf jeden Fall, ja. Anyway, das war also im Keller von diesem Speicher und der Raum, den wir hatten, ich will meinen, der Raum war von den Blazing Angels und in diesem Raum haben sich dann auch Acid Breath gegründet. Das heißt, der Raum war auch eine Zeit lang geteilt zwischen beiden Bands. Und ja, wir haben dann, ich glaube, die Blazing Angels sind irgendwann ausgezogen und wir haben uns dann so richtig Mühe gegeben mit dem Raum. Wir hatten zwei Couchen da drin, so Ledercouchen von, keine Ahnung, Marios Eltern oder so, ich weiß nicht mehr, wo die herkamen, so, aber die waren
auch Couchmillionäre halt.
Die waren auf jeden Fall.
Die hatten extra.
Auf jeden Fall, die waren auf jeden Fall okay. Und natürlich Poster auch. Also ich will jetzt auch nicht, da hing bestimmt auch eine nackte Frau an der Wand. Wir hatten auch so viele Bandposter. Ich erinnere mich auch noch, einer meiner Lieblings, die Sachen, die da noch hingen, als die Blazing Angels noch mit im Raum waren, die hatten ja immer, also da war auf jeden Fall so mindestens einer in der Band, der schon große Musikerträume hatte so. Und der hat auch regelmäßig Blazing Angels Demos an Labels geschickt. Und die haben natürlich nur Absagen bekommen. Es heißt, da hing auch eine Absage von Roadrunner Records so ganz plakativ an der Wand. Irgendwie so als, ja, so eine Trotzreaktion halt irgendwie. Keine Ahnung, hier ist irgendwas runtergefallen. Ja, irgendwas fällt, keiner, ich kann's nicht
das
sehen.
Das Niveau wahrscheinlich.
Das Niveau ist auch, ja, das ist eben Keller. Nee, aber wir haben uns wirklich, und wir haben nur so indirektes Licht, so hinter den Couchen, und dann gab's sogar einen kleinen, wir haben uns aus Europaletten so ein Drum Riser gebaut, irgendwie, also.
Alter, Vater, damit hattet ihr es mit den Drum Riser, ne, wie im Freizei schon, Alter. Drum Riser, sonst geht Simon nicht in den Raum.
Sonst wird bei
bis heute so.
Sonst wird bei mir nicht geprobt, genau. Also das war wirklich, das war wirklich ein schöner Proberaum und entsprechend war das auch so ein bisschen so der Hangout-Spot von allen unseren ganzen bekifften Jugendkumpels, so, ne, die dann auch, ja, das war immer, also oft so ein Happening, die Proben, wo dann auch die ganzen, und die Freundinnen kamen mit und so alles und haben dann da rumgelungert, während wir geprobt haben. Also das war schon immer auch ein sehr, sehr soziales, das war wie so ein Vereinsheim, kann man eigentlich sagen. Und ich habe, und das ist, glaube ich, bis heute eigentlich der, würde ich sagen, der Proberaum, den ich am den ich also wirklich in bester Erinnerung habe von allen Orten, in denen ich geprobt habe.
Das klingt wunderbar. Also wie gesagt, unser Proberaum, da haben wir uns auch sehr viel Mühe mitgegeben. Auch mehr Mühe als jemals hinterher irgendwann wieder oder so. Da ging aber auch, muss man fairerweise sagen, jeden Monat, ich weiß noch, ich war da so 14 oder 15 und wir mussten die für die Garage ja auch bezahlen. Und ich weiß, ich habe so jeden Monat genau 15 Mark Taschengeld bekommen. Oder nee, 30 Mark war das damals schon pro Monat irgendwie. Und das waren genau, mein Anteil waren genau 30 Mark. Das heißt, ich musste jeden ersten vom Monat, ich meine, man hat das natürlich aber gerne investiert, weil ich meine, was war wichtiger als Musik machen? Gar nichts. Also da gab es überhaupt keine Diskussion. Aber das war immer ein bisschen ärgerlich. Es gab genau 30 Mark auf die Flosse und die durfte man dann direkt weiterreichen für den Proberaum. Da haben wir viel Zeit verbracht, aber auch gar nicht so viel, muss man sagen, weil da hatten wir auch, ich weiß nicht, wie das bei euch war, konnte man da 24/7 rein? Bei uns war das ganz klar, ich glaube, mittwochs und freitags durften wir da immer für eine oder zwei Stunden rein, wenn es nicht nur ein Tag war, aber ich glaube, es waren zwei.
Also das Ding ist, dass dieses Speichergebäude zu diesem Zeitpunkt meines Wissens nach weitestgehend verlassen war. In diesen Laderampen, die auf beiden Seiten des Gebäudes waren, da gab es so Schiebetüren. Wir hatten übrigens auch irgendwann nochmal einen Proberaum in einem dieser Laderampenräume. Aber da war noch, ich glaube, da irgendwie ein Typ, der an Motorrädern rumgeschraubt hat. Aber an sich, glaube ich, konnte man da eigentlich rein, wann man wollte. Mir ist nicht so, dass das limitiert war, denn man hat ja niemanden gestört. Das war ja wirklich nur ein Industriegebiet mit alten, verlassenen Speichergebäuden.
Das ist natürlich extrem luxuriös. Das gab es die ersten vielen Jahre in meinem Leben überhaupt nicht. Da hatte man ganz klar limitierte Zeiten, weil es halt total klar war, wie sehr kann man den Nachbarn auf den Sack gehen. Also das war schon grenzwertig bullenrufenmäßig immer die ganze Zeit und eigentlich cool im Nachhinein. Der Vater war auch selber Musiker von dem Drummer. Der hatte da natürlich totales Verständnis für, aber trotzdem musste man da immer so das die ganze Nummer so ein bisschen begrenzen, weil das war echt laut. Also diese ganzen scheiß Eierpappen haben wirklich überhaupt nichts geholfen. Also es war wirklich so. Wir haben ihn mal dann Schlagzeug spielen lassen und sind dann da draußen spazieren gegangen. Das war wirklich so, als konntest du in einem Umkreis von mehreren hundert Metern gefühlt hören. In diesem Stadtteil. So, das war schon wirklich abenteuerlich. Und dann sind wir da auch irgendwann raus und dann kam das Stichwort Bunker. Das war, ich weiß nicht, ob das in Berlin ein Ding war, aber in Bremen und später in Hamburg, da komme ich noch zu, war das eigentlich die härteste Währung in Sachen Proberaum, Bunkerraum, Bunkerraum, Bunkerraum. Und es war natürlich auch dementsprechend schwierig, und weil diese Räume heiß begehrt waren, so einen Bunkerraum zu kriegen. Wir haben dann über Dritte, mein Vater hat das irgendwie angeleiert, der kannte irgendjemanden, und das war so ein ganz schwieriger, schwindiger, schmieriger Typ, der uns dann so über dritte Hand den Proberaum untervermietet hat. Dann haben wir uns so auf so einen Proberaum in so einem Bunker gefreut. Da dachten wir nämlich auch, wie du sagst, 24/7 kann man da rein. Dicke Bunkerwände. Ja, der Haken bei unserer Sache war, dass das unser extra teuer war, aber es war einfach in den Bunker halt einfach so mit so normalen Steinen so einen Raum reingebaut, einfach so ein paar Wände reingezogen. Und das war der einzige Raum, der so ist. Und das heißt, wann immer wir da drin waren, dann konnte eigentlich auch gefühlt keine andere Band in diesem Bunker spielen, weil es halt auch einfach so dermaßen laut war. Und es war so Steinräume. Und da waren wir dann schon so 16 oder so, und das war dann halt auch schon so ein Hotspot. Gar nicht mal, ich hatte das eigentlich nie so, dass viele Fremde bei uns im Proberaum waren oder so. Das einfach auch wegen der begrenzten Zeit. Das heißt, meistens waren die Proberäume reingehen, arbeiten, Rabotti, Rabotti. Und dementsprechend war da meistens nicht viel mit Abhängen und Party. Aber da war das schon, so kann ich mich erinnern, da wir da halt für 24/7 unbeaufsichtigt zumindest den Schlüssel hatten, dass wir da schon viel rumgehangen haben und auch gesoffen und gekifft haben. Und nie mehr als Musik machen. Aber da wurde es dann schon so ein bisschen wilder, dass man da auch hingegangen ist, um sich halt irgendwie abzuschießen. Und, das war eine Zeit, da hatten wir auch keine richtige Band. Buzzy war da schon nicht mehr dabei. Und der Drummer und ich waren dann halt alleine. Und wir waren halt nur Bassist und Schlagzeuger. Und haben uns da dann auch eine Zeit lang wirklich gefühlt jeden Tag getroffen, nach der Schule. Das war gähnend langweilig gefühlt. Aber musikalisch hat mir das im Nachhinein ganz viel gebracht, weil die Drummer und Basser unter euch werden es vielleicht wissen, wenn man nur Bass und Schlagzeug probt oder spielt oder jammt, Ewigkeiten, man wird relativ gut und präzise in seinem Instrument. Und ich glaube, dass mir diese Zeit am Instrument ganz, ganz viel gebracht hat, jetzt so im Nachhinein. Also ich bin ja immer gerne Bassist gewesen und würde auch immer gerne wieder Bass spielen, weil ich glaube, ich bin ein besserer Bassist, als ich das, dass ich Gitarrenspieler bin. Aber ja, das war so die Zeit und dementsprechend jetzt nicht so die aufregendste Zeit eigentlich, aber halt am Instrument hat es was geholfen. Und wie lange bist du in dem Raum geblieben, wo den du gerade beschreibst?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, wir hatten den kaum so richtig final eingerichtet. Und dann ging das relativ schnell, dass wir da irgendwie, das war total windig.
Mit Acid Brass berühmt geworden sind.
Naja, schön wär's. Nee, wir sind da irgendwie so rausgeschmissen worden und ich weiß aber nicht mehr warum. Es war eine total windige Geschichte. Ich glaube, der Punkt war, dass der Raum wahrscheinlich begehrt war. Wir waren als, wie soll ich sagen, Verlängerung von den Blazing Angels schon lange für eine sehr billige Miete da drin. Und ich glaube, man hat uns dann einfach, also irgendwie war das so einfach, bumm, Schloss ausgetauscht und unser Shit war noch da drin. War so richtig geil, so von einer Woche auf die nächste. Und dann haben wir unser Zeug irgendwie zurückbekommen und dann war es aber so, dass wir in diesem Speicher noch eine ganze Weile waren, denn im vordersten Proberaum, gleich wenn man durch die Kellertür reinkam, links, da hat die selbsternannte schlechteste Band Europas Kontrast geprobt. Das waren so ein paar Punker aus Spandau. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob sie sich das anhören, wahrscheinlich nicht. Aber bei denen sind wir dann untergekommen in deren Proberaum. Und der war jetzt nicht so liebevoll eingerichtet. Und dann natürlich mit unserer ganzen Gear noch dazu. Das war so ein Raum, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir sehr lang da drin waren, aber ich weiß noch, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn ich diesen Raum betreten habe, darüber enttäuscht war, dass er nicht so schön war wie unser alter Raum. Und ich war natürlich auch, und ich war langfristig auch angepisst, dass wir aus diesem Raum so windig rausgeschmissen worden sind, denn es gab eigentlich keinen so richtigen Grund. Wir haben unsere Miete bezahlt und haben halt geprobt. Und es war so eine ganz, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, windige Story auf jeden Fall. Und dann hatte ich zu aller guter Letzt, ist es relativ flüssig, glaube ich, in meine neue Band Farewell to Words übergegangen und wir haben den dritten Raum in diesem Speicher gemietet und das war dann so ein Laderampenraum oben. Und das war mit so einer ganz schweren Schiebetür, ja, die man so zur Seite schieben musste und der Raum war relativ klein, auch da haben wir eine Couch drin gehabt, aber der war irgendwie... Haben wir nicht mal ein Foto von mir gepostet, wie ich neben meinem Line 6 Amp vor so einer grünen Teppichwand
stehe? Auf jeden Fall.
Das war
vor allen Dingen dein Outfit war der King zu der Zeit.
Auf jeden Fall. Das war dann in diesem Laderampenraum und da haben wir noch ziemlich lange auch geprobt und sogar die allerersten Gehversuche wurden noch in diesem Raum gemacht, in Spandau auf der Laderampe. Und das war kein schöner Raum, aber immer noch eine schöne Zeit auf jeden Fall. Auch wenn ich da schon in Mitte gewohnt habe, glaube ich, und ständig rausgondeln musste, was natürlich nicht so geil war.
Ich habe diesem scheiß Bunkerraum wirklich überhaupt nicht hinterher getrauert. Irgendwie, die Zeit hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Früchte getragen. Na gut, ich bin gut am Instrument geworden, so, aber insgesamt war das dann auch irgendwann vorbei. Und Stichwort Gartenhäuser. Mir fällt gerade ein, dass ich insgesamt in meiner Karriere als Musiker insgesamt in drei verschiedenen Gartenhäusern geprobt habe. Das erste halt hatte ich gerade beschrieben. Das zweite Gartenhaus war das Gartenhaus meiner Eltern. Das war richtig, richtig klein. Und trotzdem haben wir dann da... Da waren wir so eine sechsköpfige Band und haben uns da alle reingequetscht. Also wirklich, ich würde sagen, auf so 4,5 Quadratmeter oder irgendwie so. Frag mich nicht, wie das möglich war. Wir standen alle so im Kreis um Schlagzeug drumrum. Und das war auch im Winter, das war fürchterlich kalt. Es gab auch keine Heizung. Auch ganz, ganz, ganz traurig im Prinzip. Und später haben wir dann im Gartenhaus von Stroms Eltern ein anderer Kumpel geprobt. Und das war richtig, richtig geil. Es war bis heute unklar, wo die Eltern das Gartenhaus her hatten. Das gehörte denen irgendwie nicht. Das war so ein bisschen gehijackt von so einem älteren Mann, der da nicht mehr hingegangen ist, irgendwie aus der Nachbarschaft oder so. Also die durften das offiziell nutzen und das war ein Traum. Das war direkt, also für alle Bremer, die sich auskennen, das war so am Henschenbusch, glaube ich, oder wie das da heißt. Das ist also direkt an der Weser, wo die ganzen wunderschönen Parzellen sind, direkt hinterm Weserstadion. Ja, genau, direkt beim Weserstadion. Und das war schon ein richtiges Haus. Das war total geil. Da gab es eine Küche, da gab es ein Badezimmer. Das war ein richtiges Haus mit so einem kleinen Privatstrand und so. Und da haben wir dann wieder mit einer neunköpfigen großen Band geprobt. Da haben wir so eine
Slipknot.
Im Ja, 2001, da haben wir so ein Theaterstück, so eine Revue eingeprobt, die wir dann aufgeführt haben in der Buchtstraße Bremen im Sommer 2001. Und das war so halb Theater, halb Musik. Das war auf jeden Fall total geil. Das war eigentlich so vom Feeling der schönste, geilste Proberaum, den ich je hatte. Da ging alles, weil es war auch Sommer. Und dann war es das endlich mit den Gartenhäusern. Wie ging's denn, du sagst, das waren die Anfänge mit W-Farm. Wie ging's mit W-Farm weiter dann? Die Band wurde ja sehr schnell professionell. Habt ihr euch auch proberaumtechnisch professionalisiert?
Jein. Also wir haben relativ schnell unseren eigenen Raum finden müssen, beziehungsweise wir haben uns auch weiterhin mit Farewell to Words noch eine Zeit lang einen neuen Raum suchen wollen, glaube ich, aus dem einfachen Grund, dass keiner mehr Bock hatte, nach Spandau rauszugondeln. So. Und wir haben dann in richtig geiler Lage, auch für mich besonders in Fußwegdistanz an der Greifswalder Straße gegenüber vom ehemaligen Knark und dem ehemaligen Magnet in Berlin, rest in peace an beide, haben wir einen Proberaum im Keller von irgendwie so einem, keine Ahnung, war so ein Versicherungsgebäude oder so, und das war eigentlich ziemlich geil, weil das war so richtig mit so Rolltor, wofür man dann einen Code hatte irgendwie, und da waren natürlich die Zeiten begrenzt, man konnte jetzt nicht immer tagsüber da reingehen, während die quasi so Geschäftszeiten hatten, aber am frühen Abend konnte man proben gehen auf jeden Fall, und ich will meinen, da gab es so 3-4 Proberäume da unten. Und was auch witzig ist, bin öfter aus Proberäumen, oder es ist nicht öfter, das ist das zweite Mal, dass wir dann irgendwann aus dem Proberaum geflogen sind, aufgrund von sehr windigen
Klamottenstilentscheidungen.
Ja, dieses Mal, also wir waren da schon eine ganze Weile drin, wir haben mit Farewell to Words da geprobt, das war der Proberaum, bei dem ich auch bei Farewell to Words ausgestiegen bin. Gleichzeitig haben wir mit W-Farm angefangen, da drin zu proben und unsere erste EP geschrieben und sogar noch, ich glaube sogar unser erstes Album. Aber wir sind rausgeschmissen worden, weil behauptet wurde, dass wir als Proberaum, dass unser Proberaum extrem viel mehr Strom verbraucht als die anderen. Der Witz ist, es gab nur einen Stromzähler für alle Proberäume. Von daher.
Das klingt natürlich in der Tat etwas konstruiert, aber ja. Ey, wer weiß, Alter, vielleicht wart ihr auch so geil, dass ihr natürlich extra Strom gezogen habt, ne? Weil ihr halt einfach so dermaßen abgeliefert habt. Wer weiß es schon.
Ja,
also
ja.
Es ist nicht unerhört, also es ist nicht not unheard of.
Also an sich war das ein guter Raum. Ja, wir hatten Fahrstuhl, wir konnten auf den Hof fahren mit dem Van und so weiter und so fort und laden. Das war alles total super. Aber schön war der Raum trotzdem nicht. Der Raum war relativ klein und ungemütlich. Und sitzen konnte man da schon gar nicht.
Ich kann sagen, dass ich eigentlich ganz, 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 ganz viele Jahre, eigentlich fast 10 Jahre oder so, nie in so klassischen Proberäumen war. Ganz viele andere Kids haben ja, wie du auch gesagt hast, so in Freizies geprobt oder so. Das hatten wir überhaupt nicht. Und dann hatte ich ja dann auch lange irgendwie überhaupt keine Mitmusiker mehr. Und da hat mein Vater einen richtig, richtig geilen Stunt gezogen. Da war ich schon so 20 oder Anfang 20, glaube ich. Und zwar, sein bester Kumpel war Hausmeister von einer Schule in Bremen. Das kann man ja jetzt ja sagen, Schaumburger Straße. Und da habe ich dann original den Schlüssel gekriegt für den Heizungskeller. Und da habe ich von 2003 bis 2004 den kompletten Heizungskeller für mich gehabt. Und der Schlüssel passte, das war ein Generalschlüssel, der passte für jeden Raum in der ganzen Schule. Das war der absolute Wahnsinn, Alter. Wir haben so viel Spaß in den Nächten gehabt in dieser Schule. Da habe ich auch die ersten Demos dann aufgenommen und so. Da hatte ich eine Fostex 16-Spur-Analogmaschine unten stehen, ein kleines Mischpult. Das waren wirklich goldene, goldene, goldene Jahre. Also das war nochmal so neben dem ersten Proberaum bei Buzzys Eltern, wo ich wirklich nichts als Liebe gespürt habe. So wirklich Liebe zur Sache, Liebe zu mir selber, Liebe zu anderen. Ich war wirklich in Sync mit dem Universum. Und weil ich auch diesen Schlüssel hatte. Dann konnte ich immer in diese Schule gehen, konnte Freunde mitbringen. Alter, und wir haben da auch so geil gesoffen die ganze Zeit. Und so, wie gesagt, das ist jetzt alles verjährt. Wir haben nichts kaputt gemacht. Aber alter Vater, du kannst dir ja vorstellen, wenn man Anfang 20 ist, erlebnisorientierter Jugendlicher, geile Freunde hat und gerne, gerne trinkt und einen Generalschlüssel für eine ganze riesige Schule hat, wo sonst, glaube ich, 1000 Schüler hingehen, do the math. Also das ist wirklich ein 7er im Lotto. Das war einfach so eine geile Zeit. Und da habe ich dann halt ja, aufgenommen, auch ganz, ganz viel. Amps in Treppenhäuser gestellt für so Naturhall und Delays und solche ganzen Sachen. Also wirklich die verrücktesten, geilsten Sachen gemacht. Und den ersten richtigen Proberaum hatte ich dann eigentlich eher so ein Profi-Proberaum, hatte ich dann erst mit einer späteren Band, dann mit Timo zusammen. Timo betreibt das Tonstudio in Hamburg, die Wellenschmiede, der auch die ersten beiden Manta-Platten gemacht hat da und auch immer wieder hilft bei den Manta-Platten, wenn es so um Recording geht und so. Solchen Sachen. Und das war in Billstedt, Hamburg. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst. Das war auch so ein Stadtteil arschweit weg. Musste man auch fast eine Stunde mit S und U-Bahn hin und so. Das war aber so ein richtiger Proberaumkomplex. Das war auch so ein alte, so eine Industriehalle, wo irgendein Geschäftsmann, wie so oft, das gab es in Berlin ja auch, ein gutes Geschäft gemacht hat und einfach mehrere Hallen gekauft hat und da wahrscheinlich 200 Proberäume oder so hingeballert hat. Und die alle für sehr viel Geld vermietet hat. Das war ein geiler, professioneller Proberaum. Es gab da Toiletten, aber es war auch nur ein Raum, muss man sagen. Und der kostete vor, alter, fuck, also fast 20 Jahren schon 400 Euro pro Monat.
Okay, so, ne? Krass, ja.
Also richtig, also da konnte man sich in Bremen zu der Zeit schon eine kleine Wohnung für nehmen, für die Kohle. Und da haben wir dann geprobt, das war eigentlich ziemlich geil. Und ab da ging es dann halt, eigentlich muss ich sagen, hatte ich eben, also da schien mir die Sonne wirklich aus dem Arsch, weil Timo halt dann schnell ein professionelles Studio eröffnet hat. Und dann mit der Band vor Manta, aber auch mit Manta haben wir halt immer nur in einem richtigen Tonstudio geprobt. Also gerade bei Timo in der Wellenschmiede gab es halt zwei Badezimmer, eine Küche, eine riesige Regie, einen geilen Aufnahmeraum. Und auch heute, jetzt wo, wenn wir in Europa Sachen spielen, uns da zum Proben treffen, proben wir im Haber-Innstudio in Gröpeling. Nee, in Walle ist das, ich weiß es gar nicht genau, in Bremen. Im Haber-Innstudio, Grüße gehen raus an Timo Hollmann, der das da alles zusammenhält. Und das ist auch ein Studio. Da sind zwei Aufnahmeräume, die sind riesengroß, Tageslicht, ultra geil. Auch Badezimmer, Küche, alles da. Und ja, da haben wir einen eigenen Lagerraum, wo unsere ganzen Sachen lagern, weißt du, wo man immer, wenn es auf Tour geht, halt einen Storage-Raum, wo man das die ganze Backline rausnimmt. Also ich muss sagen, dass ich da auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau Musik mache. Die letzten fucking, I don't know, 10, 12, 14 Jahre.
Es ist witzig, dass du gerade erwähnt hast, dass man für dieses Geld in Bremen sich schon eine Wohnung leisten konnte, denn genau das war auch der Fall mit unserem nächsten Proberaum. Der war dann in der Warschauer Straße in Berlin, Sodom und Gomorra natürlich.
Alter Vater, das kenne ja sogar ich.
Ja, genau, ja, das ist natürlich die Meile in Berlin, man weiß Bescheid. Und dieser Proberaum hat definitiv mehr gekostet als die Miete meiner Wohnung, so. Also das ist schon mal klar. Und man muss dazu sagen, ich hatte natürlich in Berlin richtig Glück. Ich hatte alte Miete, Einzimmerwohnung, 26 Quadratmeter, Schuhkarton halt so, aber im 17. Stock, geiler Blick, hat halt mit alter Miete 250 Euro warm gekostet. War richtig geil.
Die würde ich mir, wenn es das jetzt noch gäbe, die würde ich mir mieten, nur ja, um aufs Klo zu gehen, wenn ich mal in Berlin bin.
Ja, definitiv. Ich bereue auch, ich habe gerade mit meiner Frau drüber gesprochen vor ein paar Tagen, wir bereuen beide, dass wir die Wohnung aufgegeben haben, denn wir könnten sie uns...
Ich kann mich erinnern.
Ja, ja, wir könnten ja sie uns eigentlich auch leisten, die Wohnung zu halten. Es war aber gerade in so einem sensiblen Zeitpunkt. Covid, Job verloren, du weißt, wie es ist.
Ich erinnere mich daran, wie wir beide auch darüber diskutiert haben, ob du diese Wohnung aufgeben sollst. Und da hast du mir erzählt, dass du keinen Bock mehr auf den Stress hattest mit der Untervermietung und sich immer um den um Leute zu kümmern und sich mit denen auseinanderzusetzen und so. Ja, das ist, natürlich extrem, extrem ärgerlich. Ich hatte auch so eine Wohnung in Hamburg, Alter. Kannst du auch keinem erzählen. Komplett renoviert, Erstbezug in Altona Altstadt für 400 Euro. Eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Eine zweieinhalb fucking Zimmerwohnung, Alter. Das war viel zu krass. Ey, auch das jetzt. Ah, naja, es ist, wie es ist.
Man würde es zurückgeben.
Jetzt ist man selber Miethai.
So sieht's aus, ja. Nee, es ist so, hätten wir es noch um einmal verlängert, einmal gesagt, ja komm, wir geben sie jetzt noch nicht auf, hätten wir die Wohnung jetzt auch halten können, ohne sie jetzt ständig vermieten zu müssen. Aber ey, später ist man immer schlauer. Anyway, Proberaum in der Warschauer Straße, auf einem Hinterhof, auf so einem richtigen Berliner Hinterhof, mit wo noch die Altbauten mit unverputzten Wänden und so standen. Und da haben wir mit W-Farm dann den Rest der Bandgeschichte haben wir da eigentlich geprobt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das waren. Wir haben uns den Proberaum dann auch mehrfach geteilt. Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, ob vielleicht sogar eine Zeit lang mit The Ocean oder ob The Ocean den dann übernommen haben oder irgendwas. Aber auf jeden Fall war das alles so ein bisschen in diesen Dunstkreis, haben wir uns diesen Proberaum geteilt. Und da war es dann so, Ich bin mir relativ sicher, dass man da relativ rund um die Uhr proben konnte, weil es auch wieder in einem Keller war. Aber wenn wir manchmal von Shows zurückgekommen sind, sagen wir mal, wir haben irgendwo gespielt, Leipzig, ja, und dann fährst du nach Leipzig, fährst du halt nach Hause und bleibst nicht unbedingt in Leipzig und pennst da so, sondern du willst nach Hause und dann kommst du halt so um 2 Uhr morgens in Berlin auf der Warschauer Straße an mit deinem riesen Van und versuchst auf diesen Hof zu fahren, während diese ganzen Suffköpfe auf der Warschauer Straße irgendwie High Life machen, so. Das fand ich immer so richtig ätzend. Es war so ein Upturn, dann zurückzukommen, und da war dann immer so viel, krass viel los und nicht so ganz mein Vibe gewesen, aber grundsätzlich guter, teurer Raum.
Proberaum teilen ist auch ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das geht wahrscheinlich 9 von 10 Bands so, dass die sich im Proberaum teilen. Das ist ganz normal, egal ob du im Freizeit bist oder in so einem Bunkerraum oder, ne? Oder halt auch einfach aus finanziellen Gründen. Ich habe mir tatsächlich nie Proberäume teilen müssen. Also klar, jetzt später, als wir im Studio geprobt haben, da war klar, da war natürlich das Hauptgeschäft des Proberaums war natürlich, dass es ein Studio war. Aber da waren jetzt meistens nicht irgendwie 5 andere Bands drin oder sonst was. Also ich habe das nie erlebt, dass man sich dann so großartig irgendwie Equipment geteilt hat oder irgendwie man ist da reingekommen und dann lag noch irgendwie die alte Scheiße von den anderen Bands da rum oder irgendwie sowas. Klar, jetzt wo wir in Walle im Harbor Inn proben in Bremen, wenn wir dann mal proben, dann ist das klar, da proben auch ganz viele andere Bands, aber das ist so professionell da organisiert, dass unser Kram, wie gesagt, da in einem Lager steht, in einem professionellen Lager und nur rausgeholt wird, wenn wir da 2 Tage proben und danach geht das wieder in die Storage Unit. So, ne? Also sehr, sehr professionell durchgetaktet. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Aber ansonsten, hast du da viel negative, positive Erfahrungen mitgemacht? Irgendwie Proberaum teilen? Ich glaube, das ist definitiv ein Thema, was vielen hängt.
Komischerweise war das bei, sofern ich mich erinnern kann, eigentlich immer ganz okay mit dem Proberaum teilen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es den totalen Stress, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass es totalen Stress gab. Oft waren es ja auch, wie schon vorhin erzählt, noch so Projekte, wo ich noch mit einem Fuß in dem einen und mit dem anderen schon im nächsten Projekt war, aber ich war so in beiden Bands oder so, wie das bei Farewell to Words und WFAM der Fall war und auch bei Blazing Angels to Acid Breath. Das war, das ging eigentlich immer klar, muss ich sagen. Und bis zum Ende weg. Ich glaube, den Proberaum an der Warschauer Straße hatten wir erst alleine, aber da der doch, wie gesagt, relativ teuer war, haben wir da relativ schnell auch uns dann andere Bands reingeholt.
Weil ich kenne da auf jeden Fall heftige Stories, so dass sich dann Bands über Nacht auflösen und mit der Auflösung der Band löst sich auch dann ein Teil des eigenen Equipments auf und dann kommst du den nächsten Tag im Proberaum und dann fehlt halt einfach ein Teil von deinem Kram und ja, ach so, ja, ich kannte den gar nicht so richtig und keiner weiß, wer es gewesen ist und so. Solche Stories habe ich wirklich oft gehört. Oder auch ganz schlimm sind natürlich, wenn im Proberaum eingebrochen wird. Das ist natürlich auch ultra scheiße.
Da habe ich noch eine Anekdote zum eingebrochen werden, aber die erzähle ich später, wenn wir zu unseren Horrorproberäumen kommen.
Ja, let's go. So, ich meine, wir haben ja jetzt so viele wunderbare Proberäume besprochen und dass wir beide ja oft sehr viel Glück gehabt haben und eigentlich schöne Orte auch gehabt haben, um Musik zu machen in jungen Jahren oder auch später oder gerade jetzt irgendwie. Ich weiß ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel probst mit Nightmare, dass das auch sehr, sehr geil ist oder definitiv gehobenes Ambiente ist. Aber was waren denn so die Horrorszenarien? Was waren denn die Worst-Probesituationen bei dir?
Also die schlimmste Probesituation, also die war auch skurril eigentlich. Es war vor allem skurril.
Immer gern.
Ja, und zwar, wie gesagt vorhin, ich war ja relativ lange in diesem Speichergebäude in Spandau, aber für eine ganz kurze Zeit, ich glaube, als wir aus dem Kontrastproberaum raus mussten und bevor wir uns diesen Laderampenraum wieder gemietet haben da im Speicher, waren wir eine Zeit lang auf der Suche und dann hat wenn ich mich recht entsinne, die Band von einem Bekannten hat irgendwie Zugriff auf eine sogenannte Kunsthalle, so nannte sich das. Das war eine Kunsthalle und die war, kennt man als Berliner und auch überregional wahrscheinlich beim Tacheles von Berlin. Und es war...
Was ist das Tacheles?
Das Tacheles, boah, da müsste ich jetzt ein Riesen...
Gibt's in jeder Stadt, ja. Das Tacheles? Das ist die gemütliche Nachbarschaft, Raucher-Dart-Kneipe oder halt Musikerinitiative mit Benefizkonzerten. Also was ist das Tacheles bei dir?
Das Tacheles war so ganz lange ein... Ich würde es jetzt mal so ein besetztes Haus / kulturelles Zentrum nennen, aber wirklich legendär und sehr groß und vor allem in sehr, sehr prominenter Lage, nämlich nahe Hackescher Markt, Friedrichstraße, diese Ecke da in Berlin, also wo auch wirklich viel, viel Kultur ist und die Mieten hoch waren grundsätzlich. Aber also ich glaube auch, dass dieses Tag, das wurde ja dann irgendwann zwangsläufig, hat das irgendein Investor gekauft, die Kultur wurde rausgeekelt und das ist jetzt alles so Teil eines Komplexes von teuren Wohnungen, Überraschung. Aber hinter dem Tacheles war eine Zeit lang noch so ein einfach so ein offenes Feld irgendwie, ja, so Brachland. Es war einfach so ein Karree da irgendwie und auf diesem Feld stand eine Kunsthalle, erkannte man daran, dass ganz groß Kunsthalle drauf stand, entlang der gesamten Gebäude.
Die Kunstbanausen unter uns.
Richtig, dass man es auch wirklich versteht. Und irgendwie haben wir einen Schlüssel dafür bekommen und konnten da Proben einziehen sozusagen. Das haben wir mit einer anderen Band gemacht. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass es einfach eine riesengroße Halle war. Und an einem Ende der Halle haben wir uns in die Ecke gestellt und auf der anderen Ecke hat sich die andere Band hingestellt. Und da drin zu proben, war einfach die absolute Hölle. Denn ja, also es ist halt wie im Flugzeughangar proben. Es klang natürlich unterirdisch. Du konntest da drin einfach keine Musik wow. machen. So gar nicht. Ja, das war einfach wirklich nutzlos. Ich glaube auch nicht, dass wir da drin auch nur einen richtigen Song geschrieben haben. Und grundsätzlich, man muss dazu sagen, auf der Oranienburger Straße, wo diese Kunsthalle und das Tacheles war, weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber das war auch so eine Prostitutionsmeile in Berlin. Und dann war das natürlich immer so.
Habe ich auch mal gehört.
Ja, dann war das, hast du gehört, ja.
Ein Kumpel.
Ja, genau, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Dieter, jedenfalls sind wir
Simon.
jedes Mal, wenn wir wenn ich aus der U-Bahn gekommen bin, um zur Probe zu gehen, natürlich auch immer so die Prostituierten immer so nah für ein Fuffi und so, ne? Das war natürlich immer sportlich auf dem Weg zur Probe.
Hallo Simon, bist du's wieder? Ja. Wie immer, Simon.
Na, wie geht's dir heute? Heute schon was vor?
Ja.
Also das war immer ein interessanter Vibe und dann jedenfalls, wir haben ein paar Wochen lang nicht geprobt aus irgendeinem Grund, auf einmal rief mich jemand an, ganz aufgeregt, er hätte in der Zeitung gelesen, dass in diese Kunsthalle eingebrochen worden ist. Und da ist uns natürlich der Arsch auf Grundeis gegangen, denn meine Gier stand da drin. Mir war jetzt schon klar, alles ist weg sozusagen, ne? Mein geliebter Line 6 Amp ist weg. Und
ja, oh Mann.
Und
der insane Sound.
Ja, genau. Dann sind wir halt dahin geeilt und ja, irgendwie war alles okay. Es war weder eingebrochen, die Tür war abgeschlossen oder vielleicht war die Tür nicht abgeschlossen oder so. Irgendwie, also die Tür war nicht abgeschlossen, aber wir sind reingegangen. Alles war noch drin, keine Zeichen von Vandalismus oder Diebstahl. Es war sehr, sehr grotesk, aber...
Es handelte sich also um mein Lieblingswort, Presseente.
Ja, es handelte sich um...
Das wollte ich immer schon mal sagen, ja, eine Presseente.
Klarer Fall. Die Lügenpresse hat mal wieder zugeschlagen.
Ja, auf jeden Fall, es war die Lügenpresse. Presseente hier.
Aber ja, das war... Also eigentlich wäre diese Halle total geil gewesen. So, ja, das kann man... Aber es war natürlich zum Proben einfach überhaupt nicht geeignet. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir da nicht länger als 2 Monate drin waren, so.
Aber interessant, mir fällt gerade auch eine Anekdote zum Thema Proben ein, wo du das gerade sagst, aus irgendeinem Grund war da ein offenes Feld. Von dem Vater, der uns damals die erste Garage vermietet hat, irgendwie von meinem Kumpel damals, der spielte selber in einer Coverband so, und da war einer in der Band, daran erinnere ich mich an irgendeine Geschichte, der war als Jugendlicher früher in Bremen, der wollte Schlagzeuger werden und hat überhaupt keinen Proberaum gefunden, wo er laut werden konnte. Und der hat dann halt tatsächlich einfach irgendwie, oder als junger Mensch, sein Schlagzeug dann alle paar Tage ins Auto geladen und ist irgendwie aus Bremen rausgefahren und hat sich aufs Feld gestellt. Hat dann das Schlagzeug mitten auf dem Feld aufgebaut und hat dann halt einfach Open Air gespielt, wo sich kein Bauer beschwert hat. Und wenn er fertig war, Schlagzeug wieder rein in den Fiat wahrscheinlich oder so und wieder zurück in die City gefahren und dann das Schlagzeug im Keller verklappt. Kann man auch machen. Muss ich nur zu helfen wissen.
Ist natürlich ein bisschen anderes, wenn ich sage Feld entbehrt natürlich jeglicher Realität eigentlich. Es war einfach nur so Brachland, Bauland hinterm Tacheles irgendwie. Also es war sehr dröge eigentlich dahinter und diese Kunsthalle stand so unvermittelt irgendwie darum. Ja.
Für mich der worst Proberaum, den ich hatte mal ganz kurzzeitig, das war... So ein paar Monate, bevor das mit Manta losging, oder vielleicht hat sich das auch überschnitten, hatte ich eine ganz kurze Zeit eine Band, mit Chris Detmer von The Black Hole, so Tätowierer, aus ganz bekannter Tätowierer, auch Grüße gehen hier raus, aus Hamburg. Und Tomek von den Black Waves. Ich glaube, die sind aus Münster oder so eine Band, also Schlagzeuger. Und da hatten wir so eine Black Metal Band. Und das hat eigentlich auch total Bock gemacht, aber da ist denn, weil Manta ja unbedingt reich und berühmt werden musste, nichts raus geworden. Oder aus anderen Gründen, ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall hat die Band es nie weit gebracht oder es hatte keinen Bestand, leider. Vielleicht gibt's die Band immer noch und die konnten mich auch nur nicht leiden, das kann auch total sein. Auf jeden Fall war der Proberaum, die Hamburger werden's kennen, da wo die Astra-Stube war, muss man ja heutzutage sagen. Die Astra-Stube, nämlich einer der geilsten Venues in Hamburg, hat jetzt dicht gemacht, ich glaube Ende letzten Jahres. Wie so viele Venues sterben, auch hier in Gainesville, das erzähle ich ein anderes Mal, aber ganz, 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 ganz schlimm. Weil Gründe, ja, Nachbarn ist es zu laut oder wer weiß, irgendwie die Gründe sind immer dieselbe Scheiße. So, auf jeden Fall hat die Astra-Stube war geil, da haben wir unsere erste Headliner-Show gespielt mit Manta. Die Band gab es da auch erst wenige Monate oder so. Und das war ein legendäres Konzert. Das war, glaube ich, im Oktober 2013 oder so. Also unsere erste richtige Show. Die Astra-Schube, da passten irgendwie nur 80 Leute rein. Wir hatten dann gute 100 da drin und das war, du konntest die Leute stapeln. Und die Bilder davon sieht man, glaube ich, auch noch im Hintergrund schimmern von unserer ersten Platte, wenn man die so aufklappt. Es war auf jeden Fall ein total geiles Konzert. Und deswegen lag mir der Laden auch immer sehr, sehr am Herzen. Und eigentlich hatten wir auch den totalen Stunt vor. Wir wollten nämlich in einer Nacht 3 Shows da spielen, letzten Herbst. Und dann haben leider die Leute, also so als Abschiedsgeschenk, so, weißt du, für einen 5er Eintritt auch, so genauso wie wir es 2013 gemacht haben, dann 10 Jahre später irgendwie Abschiedsgeschenk an Hamburg und die Astra-Stube, dass wir in einer Nacht dann 3 Sets da spielen, jeweils irgendwie 40 Minuten dreimal nacheinander und die Leute werden dann jemals ausgetauscht irgendwie, so, ne, große Party, ja, und wir haben uns ultra darauf gefreut und dann kam ein Anruf von der Astra-Stube, von den Leuten, die das machen und dieses, ja, wir haben leider das verpeilt, wir haben da so ein Doppelbooking und da spielt jetzt so eine andere Band und denen haben wir das vorher zugesagt und so und ja, klappt leider nicht und wir waren natürlich ultra traurig und total angepisst und ganz im Ernst, welches immer das Konzert da stattgefunden hätte, das, was wir da veranstaltet hätten, hätten natürlich alles in Schatten gestellt. So ist es leider nicht zu diesem Konzert gekommen, beziehungsweise zu diesen 3 Konzerten in der einen Nacht. Ist aber auch gar nicht wichtig, ich schweife ab. Der erbärmlichste Proberaum war genau unter der Brücke neben der Astra-Stube. Man ist da durch und unter so eine Bahnunterführung gegangen und da war so eine ganz schwindige Tür. Und man dachte immer, Alter, was ist da wohl hinter? Und eines Tages kam ich dahinter, was dahinter ist. Und zwar hatte Detmer halt einen Schlüssel, Chris Detmer, für diese Tür. Und da, Alter, da war ein Proberaum. Man ging da rein und überall tropfte es so von der Decke. Und es war so, also komm, es war wie so ein Bunkerraum -10. Und irgendwo ist man dann so um so Ecken gegangen und in so einem Verschlag war dann so in der absoluten Kälte und Feuchtigkeit stand dann so ein Schlagzeug und ein paar Boxen rum. Und da haben wir dann gespielt. Für so Black Metal passte es auf jeden Fall super, aber ich erinnere mich, wenn man pissen musste, es gab auch kein Klo oder so, dann ist man einfach raus aus diesem Verschlag gekommen und hat halt einfach irgendwo in eine Ecke gepisst, so, wenn ich mich richtig erinnere. So, das war wirklich richtig, richtig krass. Aber das mit der Pisse, das höre ich total oft. Wer hat mir das neulich erzählt? Dass die im Proberaum Pisseeimer hatten, auch so eine Punkband und die Jugendlichen, die da rumhängen mussten und halt zuhören wollten, die mussten immer den Pisseeimer auswechseln.
Oh, ist das ranzig, so, ne? Alter.
Ja, ja, richtig hart, Alter. Die hatten so einen 10 Liter Pisseeimer. Da war dann auch immer randvoll mit Pisse. Richtig schöner, frischer, nicer, handwarmer Pisse. Und irgendjemand, am besten auch so ein Besowski, musste die dann halt immer ausleeren. Und da kam es dann natürlich hin und wieder zum einen oder anderen Malheur. Habe ich echt oft gehört, die Geschichte mit dem Pisseeimer. Und da, wie gesagt, der Proberaum war so low, dass es nicht mal einen Pisseeimer gab, sondern nur eine Pissecke. So, ne? Und das war schon richtig, richtig krass. Also das war definitiv charmant, aber hätte ich jetzt mein eigenes Equipment nicht unbedingt hingeschleppt.
Charmant, aber scheiße, könnte man sagen.
Ja, charmant, aber scheiße, wie so vieles in meinem Leben. Ja, und nicht zuletzt ich selber,
ja,
auch.
Auf jeden, ja.
Ganz große Frage ist natürlich, ich meine, wir haben jetzt gefühlt irgendwie 85.000 verschiedene Probemöglichkeiten, Räume, Immobilien aufgeführt. Wie ist man denn an die Räume rangekommen? Denn ich erinnere mich, als ich jung war, dass ich natürlich, also dass das ein ganz, 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 ganz großes Problem war, schon in den 90ern an einen Proberaum zu kommen. Weil, Also auch wenn es vielleicht gefühlt weniger Bands gab als jetzt, aber die Proberaumlandschaft, also man musste in Bremen schon ganz, ganz viel Glück haben. Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten, eigentlich zweieinhalb. Entweder im Freizi, das kam aus Gründen, auf die ich später eingehe, überhaupt nicht in Frage. Dann ein Bunkerraum, die waren total überlaufen und man hatte da Wartelisten, die teilweise Jahre gedauert haben, wenn ich mich richtig erinnere, oder Kontakte haben. Und die hatten wir natürlich nicht als junge Kids, die auch einfach überhaupt keine Szenezugehörigkeit hatten oder so. Oder man hatte halt Glück und das hat privat geklappt, wie zum Beispiel im Gartenhaus vom Kumpel oder so. Aber ansonsten ultraschwer.
Also in Berlin, diese ersten Proberäume, gerade da in Spandau, das lief alles über Kontakte. Diese Band Kontrast, ne, die schlechteste Band Europas.
Wie die gesagt. Schlechteste Band aus Europa, ja. Genau. Aber auch geil, dass sie sich nicht der Welt genannt haben, sondern nur aus Europa. Nee,
das war schon.
Das heißt, sie müssen ja gewusst haben, dass es irgendwo außerhalb Europas eine schlechtere
Band Es gab eine Band, die sich selbst die schlechteste Band der Welt genannt hat, weshalb sich Kontrast die schlechteste Band Europas genannt haben. Mir ist so, in meiner Erinnerung. Die hat natürlich auch so einen Song, wo das Teil des Refrains war. Wir sind
Kontrast. Kann ich mir richtig, richtig lustig vorstellen.
Ja, war schon immer speziell. Jedenfalls,
guter Bier und Stiefel, Leute.
Aber also auf jeden Fall Bier und Stiefel definitiv, ja. Die hatten auch geil, der Schulpunk an meiner Schule war der erste Sänger von denen und die haben damals...
Der Schulpunk, ganz stopp. Wir hatten auch den einen Schulpunk. Das hatten in den 90ern, früh 2000er hatte jede Schule. Es gab den einen Punker. Es gab ganz viele Kids, die so Punk gehört haben, oder nicht ganz viele, ja, so eine Handvoll, da gehörte ich auch zu. Aber keiner hatte den Mut, sich ein Iro zu schneiden und wirklich wie so ein Obdachloser oder so ein Penner wirklich zur Schule zu kommen. Und wir hatten den Schulpunker. Und einmal haben Buzzy und ich den beobachtet und wir sind vor Ehrfurcht erstarrt. Wir hätten ihn am liebsten ausgezogen und beblasen, den Typen, weil der vor der Schule an so einem Wintertag halt original morgens um 7:45 mit einer offenen Flasche Bier zur Schule kam, so in der 9. oder 10. Geil. Klasse, fand ich. Geil, finde ich bis heute tierisch,
Alter. Ja, das wundert nicht. Ja, ja, unser Schulpunk, Dennis hieß der, weiß ich noch, der war auch mal Sänger von Kontrast und die hatten damals einen Demosong, der hieß Freistaat Spandau. Weil natürlich Spandauer ganz aus irgendeinem Grund sind Spandauer total die Lokalpatrioten, obwohl es total der Hängerbezirk ist. Und natürlich ging es darum in diesem Song, ich weiß nicht wie ironisch, kriege ich nicht mehr zusammen. Anyway, über die haben, glaube ich, Acid Breath diesen Proberaum bekommen, über die der Drummer von denen, Andy, hat auch Konzerte gemacht in Berlin, wo man dann auch oft gespielt hat. Man hat dann auch oft zusammen gespielt, auch wenn es überhaupt nicht gepasst hat, vorne und hinten nicht, aber war halt so die Lokalband-Kultur. Und dann die Proberäume später, die dann so ein bisschen professioneller waren, in Anführungszeichen, in Berlin, in der Greifswald und auch in der Warschauer Straße, das war halt echt von so einem Proberaum-Mogul in Berlin. Da gab es so einen Typen, der hat sämtliche Keller irgendwie aufgekauft, ja, und der hat dann überall diese Proberäume vermietet und ja, für gutes Geld. Also der hat auf jeden Fall, der muss richtig Schotter gemacht haben, der Typ. Also wenn man Proberäume gesucht hat, war eigentlich, also vor allem in der Innenstadt mehr sozusagen, dann ist eigentlich kein Weg an diesem Typen vorbeigeführt. Um den ranken sich auch Legenden. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber mir wurde mal erzählt, dass der Typ so viel gekifft hat, dass der Typ so viel Koks geschnupft hat, dass er sein Augenlicht zu 80% verloren hat, also sieht nur noch Umrisse irgendwie vor Koksen. Also auch
immer. Habe ich ja noch nie gehört.
Ein richtiger Lebemann. Ja, ne, also das ich auch nicht, aber Stories.
Vielleicht wieder Presseente, ne?
Kann natürlich sein.
Unser gemeinsamer Freund Dave Bomb, Grüße gehen raus, hat mir mal erzählt, und das habe ich so 2006 oder 2007 zum ersten Mal gehört und dachte ich, Alter, das kann es ja wieder nur in Berlin geben, so eine Scheiße, ja. Also das war mir völlig unbekannt, das Konzept. Das macht natürlich aber Sinn. Er hatte mir erzählt, dass er öfters mal mit Bands in Proberäumen gespielt hat, in die man sich so einmieten konnte, so stundenweise, wo es so fertige Drumsets und Backline und so stand alles drin und man ist halt einfach nur irgendwie mit Drumsticks und Gitarre in der Hand da rein und hat dann mit seinen quote-unquote Projekten da Musik gemacht. Das habe ich noch nie gehört, aber er hat mir erzählt, dass das total Standard war damals schon in Berlin.
Gab's?
Hast du das mal gemacht?
Nee, haben wir nie gemacht. Wir haben mal ganz kurz mal drüber nachgedacht, als wir einen Raum gesucht haben. Aber ich glaube auch, mich erinnern zu können, so einen Raum mal besichtigt zu haben. Aber der Punkt ist halt, klar stand da Gear drin, aber da steht halt auch echt da steht dann halt natürlich so ein 400-Euro-Schlagzeug und Combo-Amps drin, mit denen man jetzt nicht unbedingt Metal machen kann. So, also ich sag mal so, ich denke so für so eine Local Rock Band oder auch Punk oder irgendwas mag das irgendwie hinhauen, aber ich weiß noch, für uns war das echt so, wir sind da reingegangen und wussten so, ja, okay, das wird nichts, das wird nicht funktionieren für uns. Aber ja, auch in der Warschauer Straße gab es diese Räume, Noisy Rooms hießen die, glaube ich, irgendwie, wenn mich nicht alles enttäuscht.
Also die einzige sichere Bank als junger Mensch war eigentlich wirklich, wo du wusstest, so, da wird sich zumindest darum bemüht, dass die sich Mühe geben, dass das klappt, war, also auch wenn man da vielleicht ein bisschen warten musste oder so, aber wenn man wirklich in das lokale Freizeitheim gegangen ist und gesagt hat, ey, wir sind hier Musiker, wir Musikerinnen, wir wollen gerne jetzt hier Musik machen, und da gab es natürlich irgendwie den Bildungsauftrag und so. Also war das so, dass das einzige Freizeit, was bei uns im Stadtteil war und in der Nähe war, ey, ich sag das ganz ehrlich, ne? Also das Wehrschloss Bremen, ein absoluter Kultort. Also für mich, ich habe da die besten Konzerte meines Lebens gesehen. Alle großen Bands, Alter, haben fucking Green Day gespielt, bevor sie groß geworden sind. Und alle Big Bands haben da gespielt. Ich habe da die geilsten Spambirds gesehen, glaube ich, Steak Knife gesehen. Alter, wirklich die geil. Mein erstes richtiges Punkkonzert mit der Terrorgruppe 1996 da erlebt, habe ich das T-Shirt immer noch von, was mir geschenkt wurde, weil wir beim Ausladen des Busses mitgeholfen haben. Und also es war geil, und auch die Sozialpädagogen waren alle total geil, und da haben legendäre Bands geprobt zu der Zeit, Surprise und solche ganzen Geschichten. Aber die Kids, die da tagsüber rumhingen, das waren richtige Kaputtnicks, Alter. Ohne Scheiß. Das heißt, wenn man so Kids wie wir waren ja auch jetzt keine stabilen Macker, so, weißt du, wir sind da halt einfach hin, und da war die Chance halt wirklich auch einfach groß, dass du da hingehst und während man sich um einen Proberaum bemüht, dann auch einfach abgezogen wird. Das war jetzt nicht so ein Wohlfühl-Punk-affines Freizi, wie es, also von den Kids, die das frequentiert haben, wie in anderen Stadtteilen, so im Viertel oder so, sondern das waren halt wirklich so, ja, da bist du hingegangen, da, und da hingen dann nachmittags die Typen rum, die dich in der Schule schon vormittags drangsaliert haben und abgezogen haben, so, und dann die hingen dazu, wie hoch ist denn der Bock, da nachmittags hinzugehen und sagen so, ja, wir würden hier gerne proben, weil wir noch mehr mit diesen Arschlöchern rumhängen wollen, so, hatten wir nicht die Eier zu, andere Leute haben das gemacht, die konnten da, und die haben sich dann da sehr schnell einmal mit der Hand auf den Tisch gehauen und wurden die auch in Ruhe gelassen, aber dafür hatten wir einfach nicht den Schmiss. Deswegen kam das überhaupt nicht für uns in Frage, im Wehrschloss zu proben, weil da nachmittags halt einfach die Typen rumhängen, die uns vormittags den ganzen Tag gestresst haben, so. Und ja, aber ansonsten Wehrschloss, rest in peace, war eine geile Zeit. Aber also die Option gab es für uns also dementsprechend auch nicht. Also es war wie immer Glück.
Verstehe, ja. Sag mal, ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten, und es war in meinem Leben eigentlich auch wirklich eine einmalige Erfahrung. Aber wie gesagt, unser erster richtiger Proberaum war ja auch so ein bisschen Vereinsheim, Abhängort, sozialer Dreh- und Angelpunkt von unseren, keine Ahnung, Mucker-Kumpeln und unserer ganzen Peripherie drumherum. Hattest du mal einen Proberaum, wo der Sozialaspekt ein total großer Faktor war, wo man fast auch rumgehangen hat und wo manchmal Proben eigentlich nur Abhang waren und gar nicht Musik machen?
Wie gesagt, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Das gab es bei uns überhaupt nicht. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, meistens, weil die Zeit so begrenzt war, dass man da hingegangen ist mit einem klaren Ziel oder so. Und ansonsten gab es auch eine ganz lange Zeit in meinem Leben, wo ich mit niemandem anderen rumgehangen hat als mit meinen beiden Mitmusikern. Und ich wüsste, hätte gar nicht gewusst, wer da kommen soll. Also bin ich ganz ehrlich, da gab es jetzt irgendwie keinen erweiterten Freundeskreis, die da rumhingen. Ich kann mich erinnern, dass wir ganz am Anfang, kurz bevor wir bei Buzzys Eltern im Keller rausgeschmissen wurden, da haben wir mal ein paar Kumpels eingeladen, haben für die gespielt. Und so Proberaumkonzerte sind ja sowieso total legendär. Das gibt's ja ganz, ganz oft bei Bands, dass dann so Kumpels kommen, für die man spielt. Bei uns gab's das eigentlich gefühlt nur ein, zwei Mal. Ich kann mich aber erinnern, bei meinen Kumpels, die halt im Wehrschloss im Proberaum hatten, Rorik, Grüße gehen raus, die Band von denen habe ich so geliebt früher, dass ich mir gerade im Norwegen von deren Demo-Tape eine Dubplate habe pressen lassen, weil ich die Band einfach so sehr liebe und weil ich der einzige Besitzer weltweit von einer 7-Inch von denen sein wollte, und ich habe mir den Traum erfüllt. und da weiß ich auch noch so, wenn die geprobt haben, da man konnte, das war so im Keller vom Wehrschloss, und wenn wir da abends waren, um uns Konzerte anzugucken als Kids oder Jugendliche, dann sind wir halt auch immer unten in den Keller gegangen, um bei denen zu jammen und so. Das war schon total geil. Also immer wenn da Leute waren, hat man immer irgendwie Musik gemacht, und das, der soziale Aspekt war da viel, viel größer. Aber so in den richtigen Proberaum für meine eigenen Bands gab es das überhaupt nicht. Bei dir war es anders, nehme ich an.
Ja, ja, also im ersten Proberaum definitiv. Aber du sagtest gerade auch ein interessantes Stichwort, Proberaumkonzerte. Hast du ein Proberaumkonzert jemals geschmissen? Bei mir, glaube ich, gab es echt nur eins. Und ich will meinen, das war damals in diesem Proberaum, den wir uns mit Kontrast geteilt haben. Denn wir sollten ein Konzert im Kulturhaus Spandau spielen, glaube ich. Und da gab es so ein Theatersaal.
Freistaat Spandau, bitte.
Im Kulturhaus Freistaat Spandau sollten wir ein Konzert spielen. Das war, da gab es so ein Theatersaal. Und da haben wir uns total drauf gefreut. Und dann haben wir dafür Flyer gedruckt und dann so einen Text auf den Flyer gedruckt. Irgendwie haben wir irgendwas so, ja, so ein bisschen ironisch, so dass wir quasi in der spießig gemütlichen Atmosphäre des Theatersaals unsere Heavy-Metal-Show spielen. Und das Kulturhaus Spandau fand das überhaupt nicht cool, dass wir spießig draufgeschrieben haben und haben kurzerhand gesagt, dann spielt er hier halt nicht. Und dann mussten wir das Ganze in eine Proberaumshow, auf eine Proberaumshow.
So ja. Mal nicht, ganz, mein junger Freund.
Genau so lief das. Also richtig so mit dem erhobenen Zeigefinger haben die Autoritätsfiguren gesagt, hier ist jetzt Schluss, ja. Hier ziehen wir einen Strich.
Wie geil ist das denn?
Richtig geil auf jeden Fall, ja. Haben wir auch überhaupt nicht
Also das müssen wir uns jetzt nicht anhören von
das
euch.
Das müssen wir uns nicht gefallen lassen.
Halbstarken.
Genau.
Nee, ganz und gar nicht. Proberaumkonzerte, nee, habe ich ja gerade gesagt. Wir haben einmal mit den Happy Picks damals, haben wir für 3 oder 4 Kumpels bei Basil im Keller gespielt. Mhm. Das hat auch Spaß gemacht. Und dann, ja gut, dann haben wir das halt einmal mit Manta gemacht, irgendwie ganz am Anfang der Karriere halt. Da sind die St. Pauli Sessions draus entstanden, weil wir es dann direkt auf Platte gemacht haben. Und genau, das hat auch Bock gemacht, aber das war natürlich schon sehr professionell. Das war jetzt nicht so ein rustikales Proberaumkonzert, wie du das vielleicht gerade im Kopf hast. Nee, habe ich nicht gemacht, nicht viel. Also nicht, dass ich mich erinnere wirklich. Ja. Und auch andere Leute hingen auch, also ich kannte andere Bands, wo immer so offene Probe war, wo immer Leute rumhängen. Bei uns war das nie so. Null.
Ja.
Auch weil einfach wenig Freunde.
Ja, verstehe, ja. Nee, das Proberaumkonzert war eigentlich, habe ich sogar in guter Erinnerung. Das hat eigentlich Spaß gemacht und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie leger oder wie flexibel man in diesen Proberäumen war. Ja, dass es da nicht krasse Regeln gab irgendwie, ne? Und dementsprechend war das dann auch gar kein Riesenproblem, dass wir da am Abend, an einem Samstagabend oder so, einfach mal, keine Ahnung, 40 Leute in diesen Proberaum gekarrt haben und dann da ein Konzert gespielt haben. Also Stress gab es da keinen, da hat eigentlich keine Sau drauf geguckt, ob du hast deine Miete bezahlt.
Klingt Hammer. Was ich mich frage, Simon, ist, ein kaputter Typ, ich sehe gerade den Session-Link, die Titelfolge, die du da rein... Das können wir ja nicht sagen. Also, du bist so ein kaputter Mensch, Simon. Egal. Was waren die Beweggründe, warum du früher geprobt hast mit deinen Bands? Waren das zelebrierte Highlights der Woche oder war das nur Mittel zum Zweck? Warum hat man sich im Proberaum zusammengefunden als junger Mensch?
Ich würde sagen, es war schon das Highlight der Woche so ein bisschen. Ich sehe, du freust dich noch immer über dieses suffisante Grinsen in deinem Gesicht, weil du dich über den...
Ja, mach einfach
ja,
weiter.
Ja, ich versuche mich zusammenzureißen. Ja, es war definitiv ein Highlight der Woche. Wir haben uns darauf gefreut. Wir haben vielleicht sogar mehrfach die Woche geprobt. Und ich habe ja auch eine Zeit lang, obwohl ich dann schon im Stadtzentrum gelebt habe, ich habe dann mal so einen ganzen Sommer bei einem Kumpel gelebt, der direkt an dem Proberaum quasi, also da, die Straße, die zu dem Proberaum hingeführt hat, da hat er direkt eine Wohnung gehabt. Und bei dem habe ich dann den ganzen Sommer gewohnt, nachdem ich meine Ausbildung abgebrochen habe. Und da gab es auch, glaube ich, meine Band noch. Und wir haben sehr, sehr viel geprobt in der Zeit. Und bei dem haben auf jeden Fall schon viele Leute abgehangen. Und die sind dann auch gut und gerne mit zur Probe gekommen. Also das war dann echt immer... Ich habe das Gefühl, Proben hatten viele Gründe, aber wir haben natürlich auch Songs geschrieben. Also natürlich war eigentlich Grund Nummer 1, dass wir versucht haben, Songs zu schreiben. Das entstand früher alles so richtig beim Jam im Bandkontext im Proberaum. So haben wir alle unsere Songs geschrieben bis zum gewissen Punkt.
Also ich kann mich erinnern, dass die Beweggründe ähnlich waren wie bei dir. Also ich kann mich erinnern, dass wir früher, es ging um die Liebe zur Musik machen. Ne? Also es war also gerade, als wir bei Buzzy da im Keller geprobt haben, das war halt... aufregend und laut und wir fanden Punkrock, haben wir das gerade entdeckt und wir fanden das so geil, dass wir mit unseren primitiven Mitteln selber was auf die Beine stellen können und das war, alles kam irgendwie von ganz allein, das war total geil. Ich kann mich aber erinnern, dass dann später, als man dann, als wir zu dritt waren dann schon, dann kam auch irgendwann so ein gewisser Probedruck, gefühlt halt auch auf. So, man hatte dann so Songs und ich kann mich erinnern, dass man sich dann zweimal die Woche getroffen hat und wenn man dann nicht an neuem Material gearbeitet hat, wie du das gerade beschreibst, dass das auch sehr dröge war teilweise, weil es dann immer nur darum ging, irgendwie seine Songs durchzuspielen. Klar war das auch manchmal total geil, wenn es gut geflutscht hat und die Stimmung gut war, war das natürlich auch total cool, weil man zu dritt halt irgendwie seine Songs, auf die man ja auch stolz war, gespielt hat. Aber oft war das dann, wenn die Stimmung nicht so geil war, auch einfach nur sich treffen und die Songs durchspielen. Und das hat man ja bis heute, dass das einfache, das Songs durchspielen halt Nervkram des Todes ist. So, ne? Klar, aber man hat auch am neuen Material gearbeitet. Bei mir war das aber immer so, also das kam wenig. Also bei Manta, bei der ersten Platte war das denn so. Aber davor bei allen Bands kann ich mich erinnern, dass das eher so war, dass irgendjemand so einen Grundriff oder eine Idee von zu Hause mitgebracht hat und dann darauf irgendwie gejammt wurde oder dass es schon irgendwie eine Idee gab. Also, oder ich kann mich auch erinnern, dass Buzzy oder so auch mal einen ganzen Song mitgeschleppt hat. Hier, das ist die Strophe, das ist der Refrain oder so. Und dann hat man das eingeübt. Ja, geil, machen wir. Und eigentlich hat jeder immer so ein paar Songs geschrieben. Also ich kann mich erinnern, als wir zu dritt waren, ganz früh als Jugendliche, dass da alle drei mit Songideen um die Ecke kamen.
Also bei mir war es dann später so, ich hatte keine wirklich guten Möglichkeiten, zu Hause Musik zu machen. Also witzige, Moment. Ich hatte auf jeden Fall, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, hatte ich so einen ganz kleinen Fender Combo Amp. Ja, so ein, keine Ahnung, 10 Watt, 20 Watt Combo Amp, ein Speaker Amp halt. Und darauf habe ich natürlich schon auch versucht, Riffs zu schreiben.
Und nicht mal ein Drumpodest im Zimmer.
Nee, leider nicht. Und aber ich sag mal so, ich habe schon auch immer mal Riffs geschrieben und die mitgenommen zur Probe und dann hat man versucht, daraus Songs zu machen, definitiv. Das war schon der Fall. Aber oft war es so, dass es wirklich nur eine Idee gab oder eine Riff-Idee und sich dann daraus ganze Songs entwickelt haben und erst viel, viel später zu WFAM-Zeiten, zum vorletzten Album, habe ich erst wieder so richtig konsequent angefangen, zu Hause nicht nur Gitarre zu spielen, sondern zu Hause auch Riffs zu schreiben. Und dann weiß ich noch, so habe ich, bevor ich angefangen habe, mir das Aufnehmen so richtig mit Drum-Programming und so beizubringen, habe ich für unsere vorletzte Platte mal einen ganzen Song zu Hause nur auf Click-Track geschrieben und mir die Drums echt nur so gedacht quasi. Und das war so, das war eine Ausnahme noch zu dem Zeitpunkt. Also ja, aber Riffs mitgebracht auf jeden Fall. Ansonsten, was du sagst, ja, diese Songs durchspielen beim Proben, das habe ich auch gehasst irgendwann. Das war dann so, das hat man am Anfang, wie du schon sagtest, als alles noch romantisch und aufregend war und man angefangen hat, Mucke zu machen,
genau,
war das absolute, das Geilste überhaupt. Dann hat man halt seine drei Songs, die man hatte, in einer Probe 10-mal durchgespielt, so, ne, einfach nur um zu proben und das ist dann später je mehr Musik machen zum Alltag wurde auch und zum Job bis zum gewissen Grad, desto weniger Spaß hat mir das gemacht, in Proberaum zu gehen, nur um die Songs durchzuspielen. Und das war ja bei WFAM zum Beispiel dann auch so, dass wir die ersten paar Jahre, also ich glaube so 2007, 8, 9, vielleicht auch 2010, dass wir echt jedes Jahr 100 Shows gespielt haben und irgendwann waren die Songs so drin, dass auch das Proben fast unnötig war so. Und es hat mir auf jeden Fall weniger und weniger Spaß gemacht zu proben. Und das hat sich auch bis heute, das hat mir das Proben so ein bisschen versaut, auch langfristig. Ich sag mal so, auch heute, wenn ich eine Probe spiele vor Natur und die Probe flutscht so sehr, dass man sagt, ja, wir brauchen eigentlich gar nicht die Normalproben, das ist natürlich immer ein gutes Gefühl so. Aber ich gehe immer mit dem Gefühl zur Probe so, boah, hoffentlich kriege ich die Riffs noch zusammen, hoffentlich kann ich hier noch ordentlich durchspielen. So richtig Bock habe ich nicht.
Wir haben das bei Manta ja ähnlich gehabt. Wir haben wirklich, also bis aufs erste Jahr, also im ersten Jahr der Band, vielleicht die ersten anderthalb Jahre, nicht nur das erste Jahr, haben wir geprobt, um Material zu sammeln für die erste Platte. Und danach ging es mit der Band ja auch sofort los. Und da wurde dann halt nur noch geprobt, um neue Mucke zu machen für Studio oder halt, um sich auf eine Tour vorzubereiten oder solche Sachen. Und so haben wir das natürlich bis heute auch, dass wir wirklich nur proben. Wir würden nie auf die, also abgesehen davon, dass wir auf verschiedenen Kontinenten wohnen, aber selbst wenn wir in derselben Stadt wohnen würden, wir würden nie auf die Idee kommen, dass wir uns einfach so jetzt mal zweimal die Woche treffen würden, um unsere Songs zu üben oder so. Fuck that, Alter, das wäre das Schlimmste. So, Probedruck ist das Allerschlimmste. Und ich weiß, dass es bestimmt ganz, ganz vielen anderen Bands auch so geht. Also es macht Spaß, wenn man irgendwie neue, geile, zündende Ideen hat Oder wenn man sich halt auf ein Konzert freut und dann die Probe geil läuft oder so, dann kann ich das alles nachvollziehen. Ansonsten ist Proben natürlich total für den Arsch. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie hat man denn früher geprobt? Warst du so immer schon so ein ganz strebsamer Typ? Weil ich kann mich erinnern, dass bei mir von frühester Kindheit an die Proben eigentlich immer sehr, sehr zielorientiert waren. Also richtig Arbeit oft auch. Wie war das bei dir? War das eher Fun, Party, Saufen, viele Pausen, irgendwie abhängen? War der soziale Aspekt wichtiger oder das erklärte Ziel?
Hat sich einfach verändert über die, also wie gesagt, je professioneller quasi das Musikmachen wurde, desto mehr wurde das Proben auch zielstrebig. Vor allem, weil man auch, man wollte eigentlich nur sicher gehen, ja, okay, die Songs sitzen und wir können das Konzert spielen. Oder ja, die Songs sitzen und wir können die Tour spielen, so sinngemäß, ne? Und oft war es so, dass wir vor Natur würde ich sagen, haben wir schon ein paar Mal geprobt, aber teilweise also wirklich am Ende von WFAM war es echt so, wir haben selbst vor Natur manchmal nur noch ein oder zwei, naja, einmal vielleicht nicht, aber zweimal geprobt. Einfach nur so erste Probe, wo man sich das Set quasi überlegt und es dann durchspielt und beim zweiten Mal einmal noch festigen und dann ist man auf Tour gegangen, während das am Anfang vor unseren ersten Touren haben wir natürlich geprobt bis zum Absoluten, bis zur Vernichtung so, ja, also wo man einfach, weil man natürlich so aufgeregt war und unbedingt das machen wollte und ich sag mal so, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie viel man proben musste, ob es dann Pausen und soziale Momente oder sozialere Momente gab. Natürlich ist das Proben an sich eine so relativ soziale Angelegenheit, aber wenn man natürlich übereifrig das Set dreimal probt in einer Probe oder auch zweimal probt, macht man natürlich dazwischen eine Pause, hängt auf dem Hof ab, trinkt eine Molle oder wer raucht, raucht eine Kippe und das sind natürlich irgendwie die sozialen Momente, wo man dann auch eher kumpelmäßig einfach abhängt und labert sozusagen, aber das Proben an sich schon, es wurde zielstrebiger und zielstrebiger und zielstrebiger und fokussierte sich mehr und mehr auf das, was getan werden musste.
Ich hatte eine Phase, so das war vor Manta, wo ich bei den Proben total viel getrunken habe, vielleicht so für 2-3 Jahre oder so, da richtig viel gesoffen bei jeder Probe. Nicht die ganze Band, eigentlich immer nur Nils und ich. Und aber dann bei Manta war das irgendwie von Anfang an klar, dass das keine Option ist, so weil wir so begeistert und engagiert waren. Keine Ahnung, da spielte das Alkohol irgendwie nie eine Rolle so bei den Proben. Ich kenne aber auch Bands, da kommt jeder mit einer Tüte Bier zur Probe und ich finde das auch cool. So, ich beneide das auch manchmal zum gewissen Grad, einfach weil, wie soll ich das fairerweise auch, weil die halt auch einfach nicht zu gewinnen oder nicht zu verlieren haben. Die treffen sich halt einfach wirklich nur aus Liebe zur Sache und ich weiß, dass sich viele Bands auch treffen und dann auch irgendwann 3-4 Stunden feststellen, ey, wir haben jetzt jeder irgendwie unsere 4 Halben ausgetrunken. Ja, wollen wir jetzt noch spielen? Ach nö, lass nächstes Mal machen. Und dann hat man halt einen geilen Abend mit seinen Freunden gehabt und geht wieder nach Hause. Das ist auch geil. Sowas kommt in meiner Lebensrealität leider als in Anführungsstrichen Berufsmusiker überhaupt nicht mehr vor. Das vermisse ich manchmal. So dieses, dass man sich trifft zur Probe und es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob wir jetzt irgendwie geil proben oder nicht, sondern es geht auch ums Zusammensein und Saufen. So. Also ich kann schon unterm Strich sagen, dass wenn ich in einen Proberaum gehe, dass ich versuche, da auch immer so schnell wie möglich wieder rauszukommen.
Ja, definitiv. Wir proben heutzutage bei Keith im Studio draußen und der Witz ist, man möchte meinen, dass das dort, ne, du probst ja auch in einem Studio, du sagst, das ist alles sehr professionell und was weiß ich und im Grunde genommen ist es bei Keith auch so, aber perfekt finde ich es trotzdem nicht. Ist total weird so. Wir haben uns auch so ganz billige...
Kein Drumpodest.
Ja, das wird das Problem sein. Wir haben uns zum Beispiel so für, keine Ahnung, $180 das Stück oder so, solche Monitor-Wedges gekauft, irgendwie für John und mich. Keith hat ja ein In-Ear-System und der Drummer auch und John und ich halt nicht und deswegen haben wir solche Monitor-Boxen, aber es ist trotzdem irgendwie so, ich finde, der Sound bei der Probe ist trotzdem irgendwie immer scheiße. Da ich sowieso dieses Gefühl mitgebracht habe, dass ich Proben sowieso nicht besonders mag, also das ist irgendwie witzigerweise immer das, worauf ich mich am wenigsten freue. Es hat leider seine Romantik verloren. Und ich denke, wenn ich dann zurückdenke an diesen ersten Proberaum, die Mühe, die wir uns gegeben haben mit dem Einrichten, der Sozialfaktor, der Spaßfaktor, der Abhängfaktor, war auch ein Riesenmotivator und der fehlt halt irgendwie heutzutage. Und das nochmal herzustellen, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Aufgabe, weil man halt einfach nicht mehr so jungfräulich ist, was das angeht. Man hat das jetzt alles seit, man macht das seit Dekaden alles irgendwie. Und diese Romantik, das erste Band, erster Proberaum, erstes Songwriting, ja, das ist alles, das haben wir alles so weit hinter uns, dass es total schwer ist, da heutzutage diese Form von Enthusiasmus fürs Proben besonders noch aufzubauen.
Ja, es sei denn, man hat eine neue Band oder so und es gibt halt überhaupt kein erklärtes Ziel, sondern es geht wirklich nur an der Freude des Musikmachens zusammen, dann könnte ich mir das auch vorstellen, aber das ist bei mir momentan halt einfach nicht der Fall. Also verstehe mich nicht falsch, wenn Irene und ich gut drauf sind und wir haben eine gute Probe, dann wird da auch viel gelacht und so und dann macht das auch schon mal Spaß. Wenn insbesondere wenn die Songs geil von der Hand gehen und man weiß, es steht ein Konzert an oder so, dann fühlt man sich natürlich auch gut, weil man weiß, man kann es eigentlich so, ne? Es ist jetzt, also ich sag mal so, ich hänge mindestens genauso gerne einfach mit Irinsch ab und High Five und wir setzen uns an den Tisch und trinken ein Bier. Also ich bin auch sehr, sehr happy, wenn wir die Instrumente nicht anfassen müssen. Ist das alles, wie du schon richtig sagst, hat es leider wie so oft im Leben die Zeit und das Erwachsenwerden auch bis zu einem gewissen Grad so ein bisschen verändert, zumindest bei mir. Hast du sonst noch irgendwelche Anekdoten oder Stories, Thema Proberaum, die du gerne loswerden möchtest, mit der Welt teilen, Simon, denn ist jetzt die Zeit.
Puh, das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben alles durchexerziert. Wie ist es bei dir?
Ja, eigentlich auch. Ich habe alles angesprochen. Was mir gerade so vorhin, als ich so aufgezählt hat, wo Bands so proben können, wenn sie, insbesondere wenn man jung ist, da ist mir noch eine Sache eingefallen. Ich weiß nicht, ob es das bei dir in Berlin auch gab. Es gab natürlich auf den Schulen, wo ich war, auf die ich gegangen bin, auch oft Schülerbands. Und die haben dann natürlich irgendwie, durften die nachmittags in den Musikräumen bleiben und da spielen und hatten auch oft einen Schlüssel irgendwie, den sie sich dann vom Hausmeister abholen konnten. Und ich weiß, dass es, als ich Abi gemacht habe, gab es auch eine Schülerband da und die haben da auch in dem sehr, sehr geil eingerichteten Musikraum damals unten irgendwie geprobt und so. Und das waren aber völlige Blockflötengesichter, also Eierköpfe. Da hatte ich überhaupt keine Lust mitzumachen. Ne? Wer freiwillig in der Schülerband spielt, hat absolut die Kontrolle über sein Leben verloren.
Auf jeden Fall.
Aber mir fiel dann auf, da habe ich dann zurückgedacht, so, und da hatte ich eigentlich eine total geile Musiklehrerin, hatte auch 15 Punkte in Musik, weil die mich halt einfach so total gefördert hat, so, ne? Die fand das total cool, wenn junge Leute, Alter, ich kann mich erinnern, dass wir für uns für eine Band auch mal Schulequipment ausleihen durften für unsere Musikrevue, die wir dann aufgeführt haben 2001, und da durften wir uns dann auch Instrumente und Equipment von der Schule leihen. Smart Ass Hanno dachte natürlich, ey, als zum Abi schenke ich mir selber, dass ich das ganze Equipment klaue und nicht zurückgebe. Nice. Und dann, pass auf, und dann war die Abi-Zeremonie, wo den Kids die Abi-Klausuren, das Abi, wie sagt man, das fucking Abi-Paper überreicht wurde. Und alle wurden aufgerufen und du musstest nach vorne gehen, hast dein Abi in der Hand gekriegt. Und als ich aufgerufen wurde, hat der auf jeden Fall der Schulleiter original gesagt, so Hanno, du kriegst dein Abitur erst, wenn du das ganze Schuleigentum zurückbringst. Und alle haben es gehört. Und dann mussten wir zwei Tage später mit einem Bulli vom Kumpel hinfahren und die ganzen Trommeln und Becken und Ständer und Mikrofon und so alles wieder zurückbringen. Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Hey, dafür zahlt man doch Steuergelder. Und sie haben es ja auch alle wieder gekriegt. Aber worauf ich hinaus wollte, eigentlich als ich jünger war, als ich sowas weiß ich, vielleicht in der 7., 8. Klasse war, kann ich mich an den Musikunterricht erinnern. Alter, da wurden Kinder, die gesagt haben, dass sie sich für Musik interessieren und auch in ihrer Freizeit in einer Band spielen. Basi und ich haben ja da schon unsere Band gehabt und wir haben den Musiklehrer, Herr Menzel hieß der, haben wir dem gesagt, so ey, wir würden voll gern mal was aufnehmen, aber wir haben keine Möglichkeit. So können sie uns da nicht helfen. Und der Typ der hat uns halt wirklich so überhaupt nicht ernst genommen. Und der hat das auch überhaupt nicht gefördert, wie man ja als Musiklehrer eigentlich sein sollte. Von wegen, ey, wie cool, meine Arbeit trägt Früchte. Die Kids machen in ihrer Freizeit auch Musik und die haben Fragen und die wollen sich in das Equipment einarbeiten und so. Überhaupt nicht. Man durfte sich nie an Schlagzeug setzen und ich hatte schon E-Bass zu Hause und der Typ hat mir überhaupt nicht zugetraut, dass ich Bass spielen konnte und dann durfte ich mich, wenn wir mit der Klasse Musik gemacht haben, den E-Bass immer nur spielen, aber uneingestöpselt, damit man den nicht hört und so. Also so totaler Arschloch-Power-Move, nur um den Kids zu zeigen, ihr habt's nicht drauf. Und der Typ, Alter, keine Ahnung, Alter, der muss im Krieg schon erwachsen gewesen sein. Keine Ahnung, der war wirklich steinalt. Dass ich den Typen als Musiker überlebt habe, es ist ein totales Wunder, dass man überhaupt Musik machen wollte, weil der hat einem das so madig gemacht und auch das überhaupt nicht gefördert, diese Liebe zur Sache. Und ich kann mich erinnern, einmal, das war das Highlight, haben wir so über moderne Musik gesprochen. Da hat er mit uns einen modernen Song analysiert in der vielleicht 8. Klasse und das war Satisfaction von den Rolling Stones. Also das war das Neueste und Modernste, was er sich vorstellen konnte. Ansonsten gab, ey, und das war auch noch so eine Zeit, wo die Kids so einzeln nach vorne gerufen wurden und man musste vor der Klasse singen mit ihm am Klavier, nur um gedemütigt zu werden, damit die ganze Klasse einen auslacht. Es war wirklich fürchterlich, Alter. Dass solche Leute Lehrer geworden sind, fällt mir überhaupt nicht so ein. Oder gerade so Musiklehrer, so musische Fächer, so wie so Kunst oder darstellendes Spiel oder auch Sport, das ist jetzt nicht musisch, aber du weißt, was ich meine. Ey, da ist es doch eigentlich ein leichtes, einfach zu erkennen, wer da richtig Bock drauf hat und gerade insbesondere mit den Kids zu arbeiten. Der hatte da auf jeden Fall überhaupt keinen Bock drauf, egal. Es ist ein Wunder, dass man überhaupt nach solchen Lehrern überhaupt noch Musik, Begeisterung verspürt hat in seiner Freizeit. Ansonsten, wir haben in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, im Dunstkreis des Podcasts Gear of the Dark einfach mal ein bisschen rumgefragt, wer dann sonst noch so Geschichten im und um den Proberaum und mit dem Proberaum erlebt hat. Und wir haben ein paar Einsendungen bekommen, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Spielen wir euch jetzt einfach mal unkommentiert ab. Ja, es stellen sich nicht alle vor. Mit dabei zum Beispiel Irin von Manta, mit dabei ist Timo von der Wellenschmiede, mit dabei ist Hanno, Manta Backliner von der Band Guillotine, glaube ich. Marek von Driftwood Amplifiers ist dabei. Unser allerwerter Freund Ernie von Krachmucker TV hat, glaube ich, ein paar Sätze zu sagen. Du hast, glaube ich, auch noch ein paar Kollegen, die was beigesteuert haben,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Ich habe natürlich Christian von Walborg, wir haben sie hier schon das eine oder andere Mal erwähnt. Hat ein paar coole Stories auf Lager gehabt und Leute, mit denen ich über die Jahre auch Musik gemacht habe oder mit denen ich Shows gespielt habe und befreundet bin, da kommen auf jeden Fall ein paar Kommentare. Ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, eure Proberaum-Stories in die Kommentarspalte dieser Folge zu knallen, denn wir sind uns sicher, es wird ein paar ziemlich gute Lachnummern geben.
Ja, lasst uns wissen, wie es bei euch läuft. Stichwort Proberaum. Ist es immer noch ein Reizthema? Ist es immer noch schwierig, Proberäume zu finden? Ist es bei euch Party oder Arbeit? Wie sieht das aus? Danke fürs Zuhören. Danke für eure Zeit. Ganz besondere Dank, natürlich ganz besonderen Dank wie immer an Simon und auch an Hanno fürs Zuhören und Dasein. Vielen Dank, Simon.
Vielen Dank, Hanno.
Vielen Dank an mich auch, dass ich mehr wieder freigenommen habe. hat Spaß gemacht, Simon. Das sind Folgen, die gehen leicht von der Hand. Ich freue mich immer. Wie sagt man? Going down memory lane.
Auf jeden
Fall. Aber auch schön, dass man da nicht mehr ist irgendwie, oder? Also ich bin jetzt auch froh, dass man nicht in irgendeinen scheiß Bunker gehen muss und da Musik machen. Aber am Ende des Tages, wie sagt man, der Zweck heiligt die Mittel. Ich glaube, wenn man richtig besessen ist, wenn man von seiner Band total überzeugt ist oder einfach total gerne mit seinen Freunden Musik macht, dann ist es auch scheißegal, wo das passiert. Denn es geht am Ende wie immer nur um die Liebe zur Sache und das ist bei uns privat, wie auch in diesem Podcast, immer noch das Musikmachen. Danke fürs Zuhören. Simon, haust da rein.
Haust da rein. Ciao.
Moin, Erinsch hier. Meine Proberaum-Story, beziehungsweise meine persönliche Proberaum-Story, hat etwas mit meinem allerersten Proberaum zu tun. Wir hatten Sommer 92, ich hatte ganz plötzlich eine Band, was ganz toll war, zufällig über einen Bekannten auch noch ein Schlagzeug gekriegt. Und das Allertollste war, dass wir einen Proberaum gefunden haben in Lienthal in einem Jugendzentrum für lau, für kostenlos. Wir konnten da zweimal die Woche proben und mussten nicht dafür bezahlen. Das Ganze hatte allerdings doch einen kleinen Haken und irgendwann kam halt die Hiobsbotschaft, dass es nicht ganz umsonst war und wir einmal im Jahr in diesem Jugendzentrum ein Konzert spielen mussten. Ja, das hat dann irgendwie meine ganze Freude getrübt und das war das Schlimmste überhaupt. Weil ich wollte schon immer Musik machen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, dass man da eventuell auch mal vor Leute treten muss. Und das war dann plötzlich die Hölle und hat gar nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das andere Ding ist, ich habe den ganzen Leuten dann mal erzählt, so, ja, wir haben jetzt einen Proberaum, aber es ist ganz schlimm, wir müssen nach einmal im Jahr spielen, um die Stromkosten wieder einzuspielen. Und alle Leute so, ah, okay, und das geht mit einem Konzert. Und ich immer so, ja, das muss ja irgendwie gehen, so, sonst könnten sie das nicht bezahlen. Ja, auf jeden Fall, irgendwann kam der erste Auftritt. Es war alles gar nicht so schlimm und von daher geht es jetzt immer noch weiter. Bis dann.
Unser beschissenster Proberaum war in Leipzig vor 10, 12 Jahren ungefähr, ein altes Kühlhaus. Das war halt, wie gesagt, ein alter Kühlraum für eine alten Fleischerei. Und der war halt komplett gefliest, also einmal rundherum mit inklusive Decke und mit so mehreren Abflüssen auf dem Boden und einer riesengroßen, dicken Kühlschranktür. Die war so 20, 30 Zentimeter dick und mit so einem komischen Hebel da zu schließen und halt luftdicht. Und das Problem war, dass wir dort keinerlei Abluft hatten. Das heißt, selbst wenn du die Tür irgendwie eine halbe Stunde aufgemacht hast, ist die Luftfeuchtigkeit da nicht rausgegangen. Die Konsequenz war, dass es dort drin halt geschimmelt hat, die Sau. Und sich der Schimmel auf den Instrumenten und den Verstärkern etc. abgelegt hat. Und Richard, der ist da immer reingegangen und hat Schlagzeug gespielt. Und wenn er da auf die Becken gehauen hat, hat man richtig gesehen, wie so dieser Flugschimmel da weggeflogen ist. Und als wir das Ding ausgeräumt haben, ein Jahr später, mussten wir dort mit so Schutzanzügen und Atemmasken rein, um das auszuräumen, weil der Schimmel einfach irgendwie Zentimeter hoch auf den ganzen Instrumenten lag.
Also in den ersten Proberäumen, in denen ich war, da konnte man eigentlich machen, was man will. Es war ein gesetzloses Land. Und ich habe mal in einem alten Lazarettwaggon geprobt. Mit Stromgenerator und ohne Heizung. Das war ziemlich atmosphärisch auf jeden Fall. Und als unser Proberaum mal für 2-3 Jahre renoviert wurde, sind wir in ein anderes Gebäude gekommen. Das war eine alte Schule. Da hatten wir unsere Proberäume, aber in anderen Räumlichkeiten gab es auch noch Unterricht. Und wenn wir dann da übernachtet haben und morgens aufs Klo mussten, waren da meistens irgendwelche Schüler halt auch. Die hatten die erste große Pause. Das war schon cool und skurril. Der Raum, den wir da hatten, der war unglaublich groß. Das war ein alter Kunstraum.
Das Beschissene daran war, dass wir uns den Raum mit gefühlt 10 anderen Bands teilen mussten und man sich dann untereinander auch nicht wirklich gekannt hat. Irgendwie kam dann aber bei allen Bands trotzdem so eine Art Besitzanspruch durch. Ist wahrscheinlich immer so, wenn sich mehrere Bands im Proberaum teilen. Und dann fing es halt an, dass auf das Zeug der anderen nicht mehr so geachtet wurde. Und irgendwann war das Miteinander eher so ein Kleinkrieg aus einer schlechten Soap, wo dann schon fast intrigant Leute rausgeekelt werden sollten. Ich konnte dann meinem damaligen Chef glücklicherweise einen Raum im Keller der Firma abschwatzen und hatten wir einige Jahre den Luxus, ein Proberaum für uns zu haben. Das war geil.
Der beschissenste Proberaum, in dem ich je geprobt habe, war mit meiner alten Band Nevervoid in meiner Heimatstadt Minden. Da haben wir in einem Bunker geprobt zwischendurch. Und dieser Bunker hatte, wie das so mal so ist, keine Fenster und kein gar nichts. Und die betörende Eigenschaft, die er hatte, war, dass es einfach zu allen Jahreszeiten gleich kalt war. Und zwar knapp über dem Gefrierpunkt. Also egal, ob du Sommer oder Winter hattest, du musstest erstens zu zweit diese Betontür, die etwa 1 Meter dick war, aufmachen. Also konnte man alleine gar nicht bewegen. Und dann war man in diesem Bunker, der auch kein so richtiges Belüftungssystem hatte. Und da waren, glaube ich, quasi ganzjährig so 4 bis 8 Grad drin, so irgendwie so in dem Rahmen. Und irgendwie auch noch beschissene Mitmieter. Wir kamen da irgendwann mal hin und dann hat er da einfach einen Hund in die Mitte zwischen unser Equipment geschissen. Dann lag da so ein Hundehaufen und man denkt so, what the fuck? Und ja, man musste dann halt heizen natürlich immer und das hat man mit so einem Propangasgebläse gemacht. Und dann saßen wir da manchmal an der Sofaecke und wurden alle sehr müde und müde und müde und haben uns gefragt, was ist denn da los? Und dann ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen, die Bunkertür aufzumachen, weil natürlich der Sauerstoff verbrennt und man dann wahrscheinlich einfach die Kohlenmonoxidvergiftung seines Lebens kriegt. Tolle Zeiten waren das.
Also den hassigsten Proberaum, den ich jemals so hatte, das war auf jeden Fall Oldenburg, so vor 15, 16 Jahren. Und das war hinten beim Arbeitsamt auf der anderen Straßenseite. Da gab es eine Russendisco. Das war so mega das abgefuckte Haus, muss man einfach so sagen. Ja, vorne war eine Disco drin und hinten dran war so eine Art Stall. Die einzelnen Kammern hatte der Vermieter oder Betreiber oder was auch immer das war. Das war ein ganz schmieriger, komischer Typ. Der hatte das umfunktioniert, hat da so ein paar Fände reingemacht und unter dem Wellblechdach hat er so Müllsäcke aneinander getackert, damit es nicht reinregnet. Und dann hat er das relativ teuer dann vermietet. Ja, und wir hatten halt überhaupt keinen Plan, wo wir hingehen sollten zum Krach machen. waren erst irgendwie in der Alexanderstraße in so einem Jugendzentrum, konnten aber nur einmal im Monat oder so dann da rein und das nutzen. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir das dann machen. Witzigerweise habe ich da auch schon mit dem Sänger aus unserer heutigen Band rumgehangen. Der war dann da mit bei. Ich musste den eigentlich nochmal fragen, ob der sich da noch gut dran erinnern kann. Ja, und wir haben natürlich keine Musikgeschichte geschrieben. Es war dann eher so, dass da Trauben über unseren Instrumenten entstanden sind, voller Wasser. Also diese Müllsäcke haben sich einfach voll geregnet und irgendwann sind wir da raus, weil das komplette Schlagzeug einfach komplett nass war und mit Schimmelpilz überzogen. aber ich glaube, jeder hat mal irgendwie in so einem Scheißladen eine Zeit angeprobt, um dann zu wissen, dass man das halt nicht nochmal machen möchte, ne? Also desto mehr ich drüber nachdenke, das war einfach überasozial. Also wir hatten auch überhaupt keine Toiletten da. Und als wir dann irgendwie dauernd Ärger dann auch mit dem Vermieter hatten, weil das Dach dann nicht repariert hat, haben wir dann angefangen da zu zocken. Und zwar haben wir von der Russendisco dann immer irgendwie da die Getränke, ich glaube Red Bull Cola und so ein Kram war da gerade ganz neu. Und das haben wir dann massenweise da, also eigentlich haben wir alles da rausgeholt. Da war überhaupt nichts mehr im Getränkelager. Das war so unsere kleine Rache, weil wir uns tierisch mit diesem Vermieter auch immer wieder angelegt hatten. Der hatte am Ende auch noch Sachen von uns irgendwie einbehalten als Pfand. Ja, so ganz kriege ich das gar nicht mehr zusammen. Aber das war auf jeden Fall der abgewichseste Proberaum, den wir so erlebt hatten.
Hey Hanno, hey Simon. Thema Proberäume. In allererster Linie, denke ich, kann man, glaube ich, froh sein, wenn man heutzutage noch einen anständigen Proberaum bekommt. Zumindest ist es in Leipzig, Dresden echt schwierig geworden, weil immer mehr Proberaumkomplexe weichen müssen für tolle Wohnanlagen. Total ärgerlich. So richtig geile Proberaum-Story aus unserem Proberaum in Dresden habe ich nicht unbedingt. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, man weiß, an was das liegt. Ja, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist unsere allererste Release-Show von unserer EP, die kam damals 2012, glaube ich, raus. Release schon war, glaube ich, im Juni, es war auf jeden Fall brechend heiß und haben das Konzert im P7 stattfinden lassen. Das war ein Proberaum von ein paar Freunden, die öfter auch mal Shows gemacht haben. Kleiner Proberaum im Industriegelände von Dresden. Der ein oder andere kennt das bestimmt noch. Vielleicht war der ein oder andere auch bei dem Konzert. Ja, der Proberaum ist recht klein gewesen. Vielleicht für 50 Leute oder so, mehr werden da nicht reingepasst haben. Und zu der Release-Show waren dann aber plötzlich locker und doppelt so viele Leute da. Und wir haben überlegt, wie wir schnell umdisponieren können, damit auch jeder irgendwie reinkommt. Und haben das Konzert dann auf dem Gang stattfinden lassen. Das Beschissene, also wortwörtlich Beschissene dahinter war allerdings, dass in irgend so einem Nebenraum, der offen war, eine Abwasserleitung geplatzt ist und natürlich dementsprechend mega eklig roch. Aber was soll es? Das Konzert sollte natürlich stattfinden und es sollte jeder was sehen und ich denke, die Party war trotzdem am Start. War halt nicht ganz so lecker, aber naja, mussten halt alle durch, auch wir. Ja, in dem Sinne, viele Grüße und bis bald.
Moin, Hanno. Ja, wir hatten tatsächlich mal einen recht beschissenen Proberaum. Vor ungefähr 20 Jahren war das. Hat der 100 Euro gekostet. Und das war ein ehemaliger Landgasthof-Goa-Disco. Und der Typ, der das heißt, dem das dann gehörte, hat die Bühne fertig gemacht. Also hatten wir so 12 Quadratmeter Platz. Auf diesem alten Saal, wo wir das halt machen konnten, und der komplette andere Bereich war aufgerissener Fußboden und so. Dann hatte er hinten eine Küche. Das war so ein ganz windiger irgendwie. Der wollte dann 100 Euro, da war richtig heiß hinterher. Wenn wir da mal einen Tag überfällig waren, dann hat er gleich nachgefragt. Und der hatte noch eine andere Geschäftsidee, war, dass er einen Lieferservice macht mit deutscher Hausmannskost, mit Rouladen und so und Pizza natürlich, dass wir einmal bei der Probe sogar Pizza essen durften. Und im Winter war das Ding selbstverständlich nicht geheizt, also es war einfach arschkalt. Und im Sommer oder in irgendwelchen anderen Monaten kampierte da, war das so ein Pausenlager für so einen Zirkus. Und dann mussten wir uns da immer an diesen bissigen Hunden und viel schlimmer so einem Rudel Gänsen immer irgendwie vorbeischleichen, dass wir da irgendwie in den Raum rein konnten. Es gab natürlich auch kein Licht auf dem Weg zur Bühne. Also diese Löcher, die musste man dann erahnen, die im Boden waren. Und auf der Bühne gab es dann einen Dreierstecker und Licht. Das war schon irgendwie nicht so geil, aber irgendwie auch witzig.
Ja, ein paar Worte zum Thema Proben und Proberäume. Also ich muss dazu sagen, Proben, wenn ich darüber nachdenke mit einer Band, haben mir nie Spaß gemacht. Also das ist für mich immer irgendwo mit Stress verbunden gewesen. Meistens auch, weil der Proberaum irgendwo zu weit weg war. Ich da immer erst hinkommen musste. Das war sehr unentspannt. Man irgendwo auch unter Zeitdruck stand. Und was mir bis heute am allermeisten, also wirklich mit Abstand am meisten Spaß macht, ist es, zu Hause zu sitzen und Songs zu entwickeln. Ganz für mich in Ruhe. Von mir aus auch 3000 Mal ein super simples Solo zu spielen, bis es dann endlich mal irgendwann halbwegs vernünftig klingt. Proben. Also ich glaube, die schönsten Proberaumerinnerungen sind damals zu Zeiten von Plan 9 vom Outer Space gewesen, meine Misfits-Cover-Zeiten. Das war einfach der Klassiker. Du bist da hingekommen, hattest schon deine Bierbüchsen im Rucksack und eigentlich hast du mehr gesoffen. Wir haben die Songs gespielt, das hat Spaß gemacht, das war ein Cover. Wir waren dort in so einem alten Studio. Das heißt also, du hattest diesen Studioraum, der mit dem Aufenthaltsraum mit einem Fenster verbunden war. Die Sachen sind, glaube ich, alle rausgeräumt gewesen. Das heißt also, in dem einen Raum waren ganz viele Sofas. Da haben sich dann meine Jungs gelümmelt und irgendwann war ich dann alleine auf der anderen Seite und während die dann weiter gelümmelt haben, habe ich angefangen, so meine ersten Gehversuche mit der eigenen, mit dem eigenen Projekt zu starten. Ja, und dann waren über viele Jahre hinweg Proben eigentlich auch nur ein notwendiges Übel, um sich auf Live-Tour vorzubereiten, weil Songs selber wurden selten geschrieben. Ja, Proberaumsituation ist halt überall Kacke. In Hamburg hattest du nur so einen winzigen Raum, ich weiß es nicht, 4x4 Meter. Du konntest dort wirklich niemanden einladen außerhalb der Band zum Zuhören, weil es einfach gar keinen Platz dafür gab. Und ich glaube, der geräumigste Proberaum, den hatten wir mit Blackshore gehabt. Das war in so einem alten Bürogebäude. Da war in einem Stockwerk so ein Fetischraum, wo noch das X an der Wand hing. Ausgeräumtes Bürogebäude. Wir hatten einen Raum, der halt riesengroß gewesen ist. Und ja, das ist das.
Ja, moin. Also erstmal das Coolste, was wir als Proberaum hatten, war in einer alten Schule unten im Keller. Das Gebäude war komplett nur für uns, glücklicherweise von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und da hatten wir einen riesengroßen Proberaum und davor noch, also das war wie ein Jugendclub, wenn man so will. Dann hat sich dann Samstag, haben wir uns immer ab um 2 getroffen bis sonst wann abends, haben meistens abends dann noch irgendwas gemacht. Also haben wir uns den ganzen Samstag jede Woche in diesem Proberaum da eingeschlossen und haben da wilde Partys gefeiert, haben natürlich ein bisschen geprobt, ein bisschen Musik gemacht, allen möglichen Pfeffer dort gemacht, also einen Pizzaofen einfach mit Superkleber an die Wand geklebt und 2 Tage später mit einem Baseballschläger wieder runtergedroschen. Alles Mögliche. Das kam dann auch am Wochenende immer vom benachbarten Jugendclub, die Jungs, und haben dann ein bisschen mitgehört und natürlich viel getrunken. Also das war dann so, dass man zum Schluss dort wirklich die Luft in Würfel schneiden konnte und mit nach Hause nehmen konnte. Also man hat, wenn man im Proberaum reingekommen ist, nicht mehr gesehen, wie viele Leute da drinnen sitzen. Das war schon ziemlich, ziemlich krank. Und ich kann mich noch an ein paar Abende erinnern. Einen Abend kam unser Sänger und hatte irgendwelche uralten Feuerwehruniform angeschleppt, woher auch immer, also komplett grün, so irgendwie von, keine Ahnung, NVA-Zeiten da. Und wir hatten dann uns überlegt, hey, lass uns die Dinger doch einfach mal anziehen. Und 2 von uns hatten dann irgendwelche Röcke nur noch übrig. Die hatten dann irgendwelche Feuerwehrröcke an. Und damit sind wir dann alle gemeinsam auf ein Konzert gefahren, waren dort nicht ganz richtig am Platz, sage ich jetzt mal vorsichtig, und haben aber, also der ganze Spaß fing halt im Proberaum an und haben gesagt, komm, wir fahren jetzt auf ein Konzert, dann waren wir dort und dann waren wir noch in dem Proberaum von einer bekannten Band. Das ging bis in die Puppen Und ein paar von uns haben dort auch gepennt dann. Und nächsten Tag, Nachmittag, muss man dazu sagen, wurde einer angehalten und es hat seitdem seinen Führerschein verloren. Also das war ziemlich wild, muss man mal so sagen.
Serve one master. That is destruction.